Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag, die Bewegtbild-Banausen sind zurück.
Ja, und ein Bastard.
Ja, ein Banause und ein Bastard, heute im gemischten Doppel.
Oh ja.
Zum Freitag, aber ihr kennt ja dieses Doppel bereits aus der Hardline-Festival-Sonderepisode, Teil 1 und Teil 2. Da war ja dieses Team hier schon unterwegs und kam ja ganz gut an. Wir beide so im Gespann. Deswegen dachten wir, das machen wir nochmal.
Ja, und sieht auch ähnlich aus, weil ich habe wieder eine Decke vor mir.
Du hast wieder eine Decke vor dir. Ja, und bei mir genauso, weil ich habe wieder eine Decke über mir.
Oh, oh.
Also identische Voraussetzungen bei beiden.
Ja, nur dass wir beide nicht verkatert sind heute.
Nee, wir sind nicht verkatert. Letztes Mal waren wir in der Decke eingewickelt bei der Aufnahme. Jetzt haben wir die Decke umfunktioniert.
Da war das Helle noch im Magen und gemischt mit ein bisschen Sperma vom Kahne. Und ja.
Ja.
Läuft heute besser.
Freut mich, dass wir Freitag so die primitiven Ausgaben haben, wo man auch mal die billigen Kader bringen kann und über Kotzen, Saufen und Rülpsen reden kann. Als wenn der vornehme Lee hier ist und ich mal aufpassen muss, was ich sagen muss. Und dass die Witze müssen einen bestimmten Anspruch haben und ein bestimmtes Niveau erreichen, sonst darf ich die gar nicht bringen. Oder ich werde wirklich angeguckt, so von wegen so, okay, ich kann mir gleich bei Amazon einen Leichensack bestellen.
Den kann ich dir besorgen, das ist kein Problem.
Ja, das glaube ich dir gerne, ja. Stimmt, hast ja Connections.
Ja, wir noch. Haben noch 20 im Keller.
Hast 20 im Keller? In der Privatkeller?
Oder auf Arbeit? Nicht im Privatkeller, aber auf der Arbeit haben wir tatsächlich 20 im Keller noch von der Pandemie.
Ah ja, im Privatkeller wäre es wahrscheinlich nicht so angebracht, wenn du jetzt ein neues Mäuschen hast und so und machst mit ihr so eine Hausführung. Ich weiß nicht, ob es so gut kommt, dass du da Leichensäcke im Keller liegen.
Nee, vor allen Dingen, wenn da sind 20 in einem Karton, es wäre richtig bedenklich, wenn da nur noch 18 drin wären.
Das wäre auf jeden Fall bedenklich, ja. Also ich hatte keine Müllsäcke mehr, musste ich ein bisschen umfunktionieren. So die Schiene, oder?
Ja, ich habe sehr viel Fun vom Festival gehabt, deswegen musste ich einen Leichensack nehmen.
Genau sowas. Bist du gut so in Sachen Ausreden? Also so schnell mal on the fly irgendwie sich irgendwie rauswinden aus Situationen?
Ja, beruflich muss ich. Da kann ich das auch gut, aber privat sieht man mir das sofort an. Also selbst Leute, die mich noch nicht lange kennen, merken, okay, das stimmt nicht.
Das ist gut fürs Punkteraten.
Ja.
Ich habe sowieso jetzt mehr Chancen fürs Punkteraten, weil dadurch, dass ihr jetzt ja Avatare seid von uns, muss ich ja nicht gegen den Champion alleine antreten, sondern ich kann ja jetzt hier auch anderweitig punkten. Das ist glaube ich, ganz gut für den Monatssieg.
Ja, könnte sein.
Ja,
und ich weiß gar nicht, wie meine Quote beim Punkteraten ist, ob die irgendwie.
Egal wie sie ist, ihr reicht Lee auf jeden Fall nicht das Wasser. Das ist Fakt. Also, egal wie gut ihr seid, der Typ ist schwer zu schlagen. Insofern ist jetzt ganz gut, dass ich mit dir den Monat starte. Und das erste Punkteraten seit Ewigkeiten wieder, weil September haben wir ja spät angefangen, haben wir gesagt, da machen wir noch kein Raten. Aber jetzt geht's los.
Ja, also kann ich Lee gleich reinreiten.
Ja, also was die Leute bei dir locker raten können, ist die Laufzeit, weil ich weiß nicht, ob es an einem Sprachfluss liegt, aber wenn du irgendwie in eine Episode involviert bist, dann ist da locker eine 3 davor.
Ach, da könnte es heute eine Überraschung geben vielleicht, man weiß es ja nicht.
Könnte es eine Überraschung geben, willst du die 4 knacken?
Nee.
Ist das die Richtung?
Also es wäre mal geil irgendwie, ich hätte mal Bock auf so eine wirklich extra large Episode, wo man zwischendurch auch mal eine Pause machen muss.
Mhm.
Aber da muss natürlich auch wirklich das Thema echt mal was hergeben.
Naja, rein theoretisch, wenn ihr eure 2 geteilten Episoden jetzt als eine Episode rausbringen würde, wäre es ja auch eine überlange Episode, die man, weißt du, ist ja auch ein Thema.
Das stimmt. Ja, wir haben ja die letzte Episode, die nächste Episode, die jetzt kommt, wenn das hier rauskommt, unsere nächste ist vermutlich die kürzeste.
Ach, das war ja das erste Mal, was ich nicht gefragt habe, wie lange ihr geredet habt. Das heißt, habt ihr unsere mickrigen 2,5 Stunden etwa noch unterboten?
Nee, ich glaube, die haben wir ziemlich genau getroffen oder kurz knapp drüber.
In dem Bereich war das. Aber nicht mehr die üblichen Dave und Dennis reden 3 Stunden über irgendeine Scheiße. Habt ihr diesmal nicht gemacht?
Nee. Also 3 Stunden haben wir diesmal nicht gepackt.
Gibt's ja gar nicht.
Aber war ja auch ein Sequel. Sequels sind ja immer ein bisschen kürzer tendenziell.
Challenge accepted.
Ja.
Nicht bei Bad Boys. Da sind die Secrets auf jeden Fall nicht kürzer.
Und auch nicht besser.
Nee, auch nicht besser. Und wie fühlst du dich jetzt hier mit dem Bastard an deiner Seite und eurem Spin-Off, was jetzt natürlich auch über die Pause, über die Sommerpause hinausgeht? Ihr seid jetzt keine Lückenfüller mehr. Ein weiterer Grund, warum du noch Größenwahnsinniger werden könntest.
Stimmt, ja. Ich bin kurz davor, mir eine Statue in den Garten zu stellen von mir selber.
Das würde mich nicht wundern.
Aber es ist ja auch schön, dass das gut ankam und die Leute das auch nicht als Lückenfüller wahrgenommen haben.
Ja.
So. Und wir haben ja auch, also als Dave und ich uns zusammengesetzt haben und mal überlegt haben, was wir so für Ideen haben, was wir machen wollen, sind wir auf so viele Sachen gekommen, dass wir da schon gedacht haben, oh, wenn das nur für die Sommerpause ist, dann wird es aber eng.
Wird's eng, ja. Aber kommt ja vielleicht noch eine andere Sommerpause, habt ihr gedacht, deswegen lass uns das mal sammeln.
Ja.
Jetzt sind die bei potenziellen 250 Episoden bestimmt, oder?
Ja, so bei 40 sind wir wahrscheinlich so angekommen, was da noch in der Schwebe ist.
40 reicht ja erstmal für eine Weile, 14-tägig.
Ja, das sind anderthalb Jahre, ne?
Ja, das sind anderthalb Jahre.
Das ist gut.
Das ist ordentlich. Insofern scheint ihr euch ja gut zu verstehen. Aber du hast jetzt hier die Möglichkeit natürlich, über den Dave abzulästern, weil der hört, die Bewegt-Banausen-Episoden hört er sehr sporadisch.
Insofern, stimmt, der hat ja auch deine ganzen Diss-Tracks über den Sommer gar nicht mitgekriegt.
Der hat gar nichts mitgekriegt, oder?
Ja, muss ich ihn immer aufklären.
Ich wusste, da ist nur einer, der das vielleicht mitbekommt, aber...
Ja.
Ja, wir können jetzt vor der eigenen Haustür kehren, was die Disse angeht.
Ja, wir haben uns aber auch beherrscht und nicht zurückgedisst. Wir wollen ja nicht undankbar sein.
Ihr habt nicht zurückgedisst. Du hast mich als Icke Hüftgold aus Serbien bezeichnet. So hast du mich eingeleitet. Also das ist auf jeden Fall kein Kompliment.
Ach, Icke Hüftgold ist auch ein guter. Top-Ballermann-Hit, Lieferant.
Ist ein guter.
Ja.
Ja, du hast uns ja schon über deine musikalische Laufbahn aufgeklärt. Insofern ist das, glaube ich, kein Kompliment, wenn das von dir kommt, dass du sagst, das ist ein guter. Also bei Guns N' Roses bist du da auf jeden Fall ganz falsch abgebogen und mit ein paar Highlights rund um den Wu-Tang Clan und ein bisschen Hip-Hop gehörst du auf jeden Fall nicht zu der Sorte, wo ich sagen würde, das finde ich gut, wenn der mich lobt musikalisch. Dann bin ich ein guter.
Nee, Icke Hüftgold ist schon speziell, aber mit einem gesunden Pegel geht auch das.
Ja, mit einem gesunden Pegel geht alles. Muss auch Lee aufklären, wer das ist. Also, der hat noch nie von ihm gehört.
Ich hoffe, dass du dir niemals so eine Frisur machen lässt oder wachsen lässt.
Ich werde mir Mühe geben, ja.
Man weiß ja nicht. Das sieht ganz, ganz, ganz schlimm aus.
Wir sind ja jetzt im fünften Jahr, also wir sind jetzt quasi im sechsten Jahr. Da wird man noch mal ein bisschen extravagant im Alter. Dann,
ja, stimmt. Warum nicht, ne?
Dann kauft man sich schon mal einen Pelzmantel und so eine Sachen.
Und du hast doch ein Foto mit einem Pelzmantel mal gehabt, oder nicht? Irgendwas habe ich da im Kopf von dir. Du meinst
diese Hochzeit, wo ich, das war aber kein Pelzmantel, das war auf dem Stuhl, war so ein Schafsfell-Dingsbums.
Ah.
Und das habe ich mir einfach umgehangen. Also nein, das war kein Pelzmantel, das war einfach nur so ein Stuhl.
Irgendwo habe ich dich mit sowas Pelzigem um den Hals in Erinnerung.
Ja, ich dachte, ich mache mal eine Game of Thrones Impersonation.
Ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Ist hängen geblieben.
Ja, ja, definitiv. Und Steven Seagal.
Und Steven Seagal, der ist übrigens auch hängen geblieben, ja, definitiv.
Der ist im doppelten Sinne hängen geblieben.
Ja, gutes Beispiel. Ja, heute wieder.
It's time to party hardy!
Ja, heute zum Freitag kriegt er wieder Bewegt mit Banausen. Und wir haben euch ja gesagt, dass wir darauf achten werden. Also du hast nicht mitbekommen, aber Lee und ich haben ja schon unsere Eröffnungsepisode haben wir schon aufgenommen. Das ist jetzt praktisch die zweite offizielle Episode, die ich aufnehme. Und wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch durch den Wechsel mit den Bastarden und so, die Möglichkeit, ein bisschen Vorlauf zu generieren. Das werden wir natürlich nutzen, weil ich bin jetzt auch wieder pokern. Wenn diese Episode ausgestrahlt wird, bin ich schon wieder zurück vom Pokern. Also entweder komplett abgebrannt oder ich nehme keine einzige Episode mehr auf. Die beiden Varianten bestehen.
Vielleicht teilen wir uns dann die Matratze im Hinterhof.
Vielleicht teilen wir uns die Matratze im Hinterhof, richtig, die Lee uns hier bereitstellt. Aber vielleicht habe ich es auch nicht mehr nötig, hier einen Podcast aufzunehmen, weil ich Millionär bin. Mich nicht mehr mit
das machst du doch aus Spaß auch, oder?
Ach, du gehst davon aus, dass mir das Spaß macht. Nee, ich mache das wegen den 200 Euro, die bei Patreon reinflattern.
Okay. Na gut.
Die wir noch nicht einmal für Freizeitaktivitäten benutzt haben, sondern wirklich alles nur, das ist alles nur in filmrelevante Geschichten, Technik und Sonstiges geflossen. Also das ist schon sehr diszipliniert von uns, dass wir jetzt nicht sagen, kann ich mir jetzt ein Eis von dem Patreon-Pod kaufen. Aber bisher noch nicht gemacht.
So teuer wie Eis geworden ist, geht das auch nicht. Da müssen noch ein paar Auftragssupporter zukommen.
Dann müssten wir den ganzen Monatspot einmal leeren, ja, auf jeden Fall, für so eine Eiskugel.
Ja.
Hasse recht. Ja, und deswegen, weil wir diesen langfristigen Vorlauf generieren, ist das jetzt die Eröffnung vom März, obwohl wir uns noch mitten im September, vom März, vom Oktober.
Das wäre geil.
Das wäre ein krasser Vorlauf, den wir generiert haben. Ja. Aber wir haben gesagt, wir werden trotzdem dafür sorgen, dass die Auftragsfilme sich auf die Episoden natürlich mit Leo und mir beschränken. Also nicht, dass wir beide jetzt auf einmal einen Auftragsfilm machen, weil ich meine, dafür zahlen uns ja die Leute wie du, nicht, dass du deinen eigenen Auftragsfilm besprichst, sondern ihr wollt ja schon die Meinung von Lee und mir haben. Also werden sich die Auftragsfilme auf die Dienstage und auf die Sonntage beschränken. Und wir bringen dafür eine Menge selbstgewählter, eigens ausgesuchter Stoffe in unseren gemischten Doppeln. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast. Und ich weiß nicht, ob du noch was hast. Du bist ja Supporter bei Patreon und Steady. Insofern kannst du ja heute mal die Werbetrommel ruhen. Kannst ja mal ein bisschen den Leuten erzählen, was es da gibt, bevor wir dann ins Programm einleiten. Und kannst ja mal sagen, wie fühlt man sich denn wie fühlt man sich denn behandelt als Supporter bei den Bewegtbildbanausen?
Ja, also Support ist natürlich, es ist nicht nur Geld bezahlen, das ist Familienzugehörigkeit.
Oh.
Das hat nichts mit einfach nur im Internet ein bisschen was machen zu tun, das ist Family.
Ja, wir sind Family.
Und das ist sowohl bei Steady als auch bei Patreon so. Also welche Plattform ihr dann nutzt, bleibt euch selber überlassen. Ich würde euch aber Patreon unter der Hand empfehlen, da geht schon der Punk ab. Das ist schon eine schöne Sache. Da könnt ihr zwischen diversen Paketen wählen. Ich glaube, für 3 Euro habt ihr Tabelleneinsicht?
Ja, für 3 Euro hat man Tabelleneinsicht. Kann nicht schaden bei 3700 Projekten, die schon besprochen worden sind.
Ja, für 5 kriegt ihr einen Losfilm.
Na, 6.
Für 6?
Mhm.
Sind 6? Ich weiß,
das waren immer 6.
Hatte ich noch nie. Ich habe immer 15 bezahlt, damit ich alles habe. So.
Ja. All you can eat.
Und dann gibt es natürlich noch die Bonus-Episoden am Sonntag. Das ist dann das dritte Paket. Die lohnen sich, die werden sich jetzt noch mehr lohnen, weil die dementsprechend dann ja auch größer werden.
Korrekt.
Dadurch, dass Dave und ich euch den Freitag versauen dürfen, jeden zweiten Freitag, müsst ihr halt sonntags länger zuhören.
Mhm, das stimmt wohl.
Deshalb würde ich euch ganz stark empfehlen, da mal Auftrags- oder mindestens mal der Zusatzsupporter zu werden, dass ihr die Folgen hören könnt. Also den Zehner habt ihr ja wohl. Nur einmal Pfandflaschen wegbringen, schon ist das Zeug drin.
Oder?
Das schaffen selbst so zukünftig arbeitslose Versager wie ich. Also bitte.
Nicht schlecht. So, und was ist das Luxuspaket ganz oben?
Das sind natürlich die Auftragssupporter. Die dürfen einmal im Monat noch einen Auftragsfilm, der rezensiert wird, zusteuern. Und das ist das Schönste, weil da kann man die so richtig nett mitquälen.
Mhm. Und wir
delivern. Quasi das Sadomaso-Paket.
Wir gucken den ganzen Scheiß auch.
Ja.
Ja.
Und in der Regel geht das auch sehr, sehr gut rein, außer du besprichst Englisch. Ansonsten ist das immer sehr schön.
Tja, wir haben halt keinen Anspruch darauf, dass wir die Filme auch mögen, die uns hier in den Ring werft, ob jetzt als Los oder als Auftrag. Manchmal wollt ihr auch gar nicht, dass wir die mögen, wenn ich mir so deine Lostopf-Beiträge angucke. Aber unsere Meinung ist trotzdem ungefiltert. Wir versuchen euch da nicht Honig um den Mund zu schmieren, nur weil ihr jetzt uns da im Monat so ein paar Kröten rüberwachsen lässt. Wir sind da unbestechlich. Wir sind die Untouchables der Bewegtbildbanausen.
Genau. Es ist nicht die TV-Movie.
Vielleicht gibt es irgendwann mal so ein Bastard-Paket, die euch garantieren, dass die Filme gut gefunden werden. Ja, so eine, so eine Fake-Rezension. Weiß ich nicht.
Dafür bin ich viel zu schnell wütend bei Filmen. Das schaffe ich nicht.
Kannst du nicht verstecken.
Nee, das geht nicht.
Wir sind einfach zu ehrlich.
Das krieg ich nicht hin. Schlechter Pokerspieler.
Aber du bist jetzt auch mittlerweile im 4. Supporterjahr, oder? Bist ja schon im ersten Jahr eingestiegen, oder? Also seitdem wir Patreon und Steady ins Leben gerufen haben. Das war, glaube ich, genau ein Jahr nach Gründung des Podcasts.
Ich glaube, ich bin im Januar 21 eingestiegen als Lossupporter und habe, glaube ich, dann im Juni das Upgrade auf Auftragssupporter gemacht.
Januar 21, ja. Das ist das erste Jahr auf jeden Fall der Patreon und Steady-Geschichte.
Meine Januar oder Februar, irgendwie sowas in der Gegend. Ich hatte auf jeden Fall erst Losfilme, so Street Fighter und so. Und dann bin ich irgendwann eingestiegen.
Sehr gut.
Mit Auftragssupporter und irgendwann dann auch noch bei Steady zusätzlich eingestiegen, weil mir ein Los nicht gereicht hat.
Stimmt, ja. Und fühlt sich immer noch wohl, offensichtlich.
Ja.
Wir haben ja auch sehr wenig Schwund, muss man an der Stelle, muss man uns mal auf die Schulter klopfen. Also da sind nicht viele, die irgendwann mal das Segel gestrichen haben. Heißt das so?
Die Segel gestrichen.
Die irgendwann mal die Segel gestrichen haben und sich verpisst haben. Und wenn, dann hat es teilweise auch andere Gründe, die nichts mit uns zu tun haben. weil sie es nicht schaffen, irgendwie uns zu hören gerade oder finanziell irgendwie ein bisschen das Geld zusammenhalten müssen. Aber da sind wir schon sehr stolz drauf, dass es sehr wenig, dass das eine sehr treue Gemeinde ist, die uns schon seit Jahren begleitet. Und insofern ist das ein gutes Zeichen, dass die da auch was kriegen für ihr Geld.
Genau. Und wenn ihr richtig cool seid, dann kommt ihr auch noch in die WhatsApp-Gruppe. Da ist es noch bekloppter.
Da bin ich nicht involviert. Da wird über uns gelästert. Insofern könnt ihr da auch rein. Könnt ihr langsam Geld mit. Könnt auch ein Zusatzpaket anbieten, wenn es so weitergeht.
Stimmt, WhatsApp-Gruppe kostet nochmal 2 € extra.
Kostet nochmal 2 € extra, richtig, ja. Sehr gut gemacht, Dennis. That's my boy. Sehr ordentlich. Respekt dafür. Gut die Werbetrommel gerührt. Der Dietz, der bewegt mit Banausen. Ordentlich.
Oh ja, der Social Media Part. Also eigentlich müsstest du dann pinkeln gehen, wenn du Hoffi wärst.
Stimmt. Und saufen.
Und saufen.
Ich glaube nicht, dass der nur pinkelt. Ich glaube, dass der aus seinem Pissbecken da definitiv auch einen Flachmann rausholt, da aus diesem Spülbecken da. Aus diesem Spülkasten. Ja.
Der ist wahrscheinlich so mit Klebeband an den Deckel von innen geklebt.
Auf jeden Fall hat er da was.
Oder mit so einer Schnur zieht er den dann da raus. Irgendwie sowas.
Ja, ja, seine Freundin Steffi wohnt ja, glaube ich, auch da. Und die darf natürlich nicht mitbekommen, dass da überall irgendwelche Flachmänner liegen. Deswegen muss er die gut verstecken. Der guckt schon in den Spülkasten rein.
Eben. Aber der gute Hoffi ist ja gerade wandern, habe ich gesehen. Was ist denn da los?
Der ist wandern, ja.
Völlig von den Socken gewesen. Ich war nämlich letztes Wochenende in Hamburg und hatte kurz überlegt, weil ich Samstagabend nichts zu tun hatte, ob ich Hoffi schreibe, ob wir irgendwie was starten wollen. Mhm. Da habe ich schon bei Instagram gesehen, dass er gar nicht in der Stadt ist.
Nee, der zieht durchs Land. Parallel, glaube ich, auch mit Dietz, der irgendwie gerade wieder eine Tour durch Albanien macht mit seiner Freundin.
Ja, genau.
Also die sind beide gerade unterwegs. Aber macht ja auch Sinn, wenn man eine Pause einlegt, dass die Herren dann auch gleichzeitig irgendwo hinfahren.
Eben. Ja. Und Hermann ist ja auch gut ausgelastet zu Hause vermutlich.
Ja, auf jeden Fall. Da können wir nochmal hinweisen, dass der Herr ja in diesem Monat sein Festival startet. Wann war das? Vom 11. bis zum 13.
Ja, genau.
Ja, vom 11. bis zum 13. Oktober in Hamburg. Wie heißt das Kino?
Ja, ich muss das auch jedes Mal wieder überlegen, weil ich immer an Atelier denke. Aber es heißt nicht Atelier, es heißt Studio-Kino.
Das Studio-Kino. Da findet ein Festival von Hermann statt. Und das Line-Up ist ganz hervorragend. Wir werden natürlich auch die Filme offiziell rezensieren. Aber,
soll ich euch das mal vorlesen gerade? Ich kann es euch gerade mal vorlesen, weil das Line-Up wirklich geisteskrank ist.
Mega.
So, wir haben freitags als Einstiegsfilm Blues Brothers. Danach kommt Lamberto Bavas Demons, also Dämoni.
Samstag, Demons im Kino, Alter, wie meta ist das?
Mega geil, einfach.
Es wäre nur noch geiler, wenn es am Neulendorfplatz irgendwie spielen, im Kino laufen würde.
Das stimmt. So, Samstag geht es dann los mit Mein Nachbar Totoro. Bad Education ist, glaube ich, Almodovar, ne? Mhm. Ja, dann Phantomkommando, mega.
Alter.
So, danach kommt ein Filmquiz, was ungefähr 1,5 bis 2 Stunden geht, meinte er, glaube ich.
Ja gut, das kann uns gleich den Pokal geben, theoretisch, aber...
Ich wollte gerade sagen, also wir haben ja, als wir hier bei eurem Geburtstag waren und da das Filmquiz nächsten Morgen gespielt haben, haben wir ja gesehen, was zu welcher Macht wir fähig sind. Also definitiv. Da braucht ihr gar nicht jetzt hinkommen.
Da braucht ihr gar nicht antreten. Also wenn sich da irgendwelche anmelden wollen, lasst es lieber.
Ja, und als Mitternachtsfilm gibt es dann Mandy. Das ist natürlich auch ein absolutes Brett.
Fett.
Ja, und Sonntag geht's dann los mit der Pfarrer von St. Pauli. Ich glaube, Kollege, wie heißt er? Kurt Jürgens? Heißt
ja, so? Der ist dabei.
Ist am Start.
Also, dann gibt's VHS. Bevor jetzt hier Autogrammjäger da vom Kino stehen. Der lebt nicht mehr.
Ja. Aber, und dann gibt's einen VHS-Überraschungsfilm. Mhm. Der wird dann direkt vom Videorekorder auf die Leinwand projiziert. Soll der Hammer sein. Auch wohl lustig. Bin gespannt.
Das ist alleine schon, dass eine VHS-Kassette im Kino irgendwie übertragen wird. Das ist ja schon mal ein krasser Flash.
Das ist schon der Hammer. Bin sehr gespannt.
Ja.
Ja, dann gibt's Angst, Essen, Seele auf. Fassbinder Classic. Und als Abschlussfilm Starship Troopers.
Alter.
Also das wird fett. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Kontingente sind, glaube ich, relativ begrenzt. Das Festival heißt 10 in a Chamber. Oder schreibt einfach Hermann an.
Ja. Oder uns.
Immer euer Geld.
Wir können euch auch gerne informieren oder weiterleiten oder was auch immer. Also Dennis und ich sind definitiv am Start. Lee ist noch am Überlegen. Der muss noch gucken, ob was da geht zeitlich. Aber den einen oder anderen Banausen und Bastard werdet ihr da definitiv antreffen. Dave ist, glaube ich, auch schwer am Überlegen, ob er mit am Start ist. Insofern.
Ja, und ich räume ja auch noch einen Schlafplatz frei, weil ich ja jetzt woanders schlafe. Deswegen
das ist perfekt.
Es auch ein bisschen gemütlicher für euch dann.
Ja, sehr schön. Ja, gute Tipi-topi. Gelegenheit. Ja, wir nutzen uns, die wissen es ja nicht, aber wir nutzen uns ja bei Hoffi ein, weil so wie wir den Leuten mal anbieten, unsere Podcast-Buddies, wenn die in Berlin sind, dann kriegt ihr eine Couch von uns. So machen die das auch mit uns. Deswegen danke dafür, Hoffi. Vor 10 Minuten noch übelst gedisst. Jetzt danke, ja, dass wir bei dir schlafen dürfen und nicht 150 Euro für ein Hotel bezahlen. Danke, danke.
Ich glaube, da kämst du nicht mit hin mit 150 für 2 Nächte.
Das ist noch
2 Nächte.
Okay.
Also ja, in Berlin eine Nacht 120.
Ja, ich habe schon ein bisschen recherchiert, weil ich nämlich erzählt habe, dass über mir hier mit Schlagbohrer die Wohnung saniert wird, direkt über meinem Kopf, ab 7 Uhr morgens. Und dann habe ich mal so auf die Blöde geguckt, ob ich irgendwo ein Hotel finde für 30, 40, 50 Euro. Aber das ist eine ziemlich verrückte Idee von mir gewesen, für 30, 40, 50 ein Hotel zu suchen, weil das geht tatsächlich ab einer ganz anderen Spanne los.
Ja, ich habe ja sonst immer, bevor Lee umgezogen ist, habe ich ja immer am Hagischen Markt da gewohnt, ist gut. Das war das günstigste Hotel, was ein eigenes Bad auf dem Zimmer hatte. Das kostete 75 die Nacht. Mhm. Das Zimmer hatte 9 Quadratmeter mit Bad. Also es war theoretisch
Kein besonderer Luxus,
es war theoretisch eine Hundebox, aber auch das kostet mittlerweile, glaube ich, 95 und das ist immer noch das günstigste Hotel. Also wenn du sowas wie, weiß nicht, Premier Inn oder so machen willst, da bist du unter 125, brauchst du gar nicht anfangen.
Keine Chance. Also was du natürlich kriegst für 20, 25 Euro sind Schlafsäle.
Ja.
Wo du, oder teilweise halt so ein gemeinsames Bad, aber ein eigenes Zimmer, irgendwie sowas gibt es dann noch irgendwie für 40, 50. Aber es gibt halt wirklich eine Menge dieser Hostels, wo du halt so einen 6er-Schlafplatz hast oder so ein Etagenbett oder so, wo du dir halt deinen Schlafplatz teilen musst mit irgendwelchen Atzen. Aber da habe ich jetzt gedacht, okay, da werde ich wahrscheinlich eher die Bauarbeiten über mich ergehen lassen.
Ja, aus dem Alter sind wir irgendwann raus. Also ich kann das ja auch gar nicht mehr, deswegen musste ich auch in Regensburg ein eigenes Zimmer haben. Ich möchte einfach nicht, dass mir nachts einer in den Mund fickt oder so. Also das ist nicht gut.
Aber dann bei Hoffi warst du dann wieder cool mit. Also deswegen, bei Hoffi war es ja dann wieder cool mit, das Zimmer zu teilen. Das habe ich ja nicht ganz verstanden.
Das ist okay.
Hä? Entweder bist du raus aus dem Alter oder du bist nicht raus aus dem Alter.
Naja, wenn ich mir ein Zimmer nehmen muss, dann nehme ich ein Einzelzimmer, so wie in Regensburg.
Ja.
Aber wenn ich jetzt umsonst irgendwo penne, dann, naja, dann bin ich ja nicht so wählerisch.
Musst du Kompromisse machen.
Dann muss ich Kompromisse eingehen.
Okay, ich verstehe. Da lässt du dich auch mal in den Mund ficken, wenn es sein muss.
Oh ja.
Ja.
Von allen.
Von allen, das sind aber eben die Kompromisse.
Ja, aber am liebsten von Dietz, wenn ich ehrlich bin.
Ach so.
Ja, ist schon süßer.
Aber du bist dann, wenn du mit Hoffi unterwegs bist, ja sowieso so besoffen, dass du nicht mal mitbekommen hast,
Das stimmt.
Wer da gekommen ist.
Wer seine so Haare und Milch in mir verteilt, ist mir dann egal.
Ja, genau, wer denn? Genau. Das ist kein Speichel, der Dennis da aus dem Mundwinkel läuft frühmorgens.
Nee, auch keine Zahnpasta-Reste.
Nein, sehr schönes Bild.
Wunderschön.
Ja, niveauvoll eingestiegen in die Episode.
Und ja, und da sind wir auch genau auf dem richtigen Niveau für meinen ersten Film.
Das wollte ich hören, ob das auch dazu passt.
Ja, da können wir direkt eine wunderschöne Überleitung machen. Mhm. Zu einem, er wurde mir zumindest so suggeriert und ich habe das auch bei der Recherche so rausgefunden, das soll angeblich ein Kultfilm sein. Ich kannte den vorher nicht, vielleicht kennst du den ja. Der ist von 1980 und heißt The Hollywood Knights, also Knights wie Ritter.
Okay.
Sagte mir nichts.
Nee, mir auch nicht.
Vorher. Ich hatte den schon Ewigkeiten auf der Watchlist, weil ich mir den mal im Rahmen von irgendeiner Filmdoku draufgepackt habe. Und es ist jetzt, wenn ich es schon mal zusammenfasse, es ist prinzipiell American Graffiti in Scheiße.
American Graffiti in Scheiße.
Ja, weil du wirst gleich ungefähr vermutlich feststellen, warum. Weil bei American Graffiti waren ja auch viele coole Darsteller dabei. Wenn ich jetzt mal so Richard Dreyfuss denke oder Harrison Ford in jungen Jahren.
Ja gut, das ist eine kleine Rolle, aber ja, klar.
Ja, aber es waren halt bekannte Darsteller heute, die da quasi die ersten Schritte getan haben. Mhm. Und so ist es nämlich hier auch. Denn du hast hier zum Beispiel die Mainstream-Debüts, waren nicht die Filmdebüts, aber so im Mainstream die großen Debüts von Tony Dancer, Fran Drescher und Michelle Pfeiffer. Mhm. Also hier spielen halt auch namhafte Menschen mit. Oder Robert Wool, den kennen theoretisch, also spielt die Hauptrolle, aber den kennen nicht so viele, zumindest vom Namen her nicht.
Ich schon.
Der spielt aber auch in Batman mit Good Morning Vietnam, The Bodyguard. Also der hat auch große Filme gemacht. Ich kannte den von der Fresse, aber ich hatte den Namen irgendwie nicht präsent. Ja. Und The Hollywood Knights, wie gesagt, ist so ein American Graffiti-Ding. Wer den mal gesehen hat, prinzipiell geht's um eine Nacht, wo halt ganz viel passiert, viel mit Autos, mit Streichen, mit Frauen, mit Dating, man hängt an einem Diner rum, so die Geschichte. Mhm. Und wir sind hier jetzt, obwohl der Film 1980 ist, sind wir trotzdem im Halloween 1965.
Ah, okay.
Und das spielt auch in dieser einen Halloween-Nacht. Und diese Hollywood Nights, das ist so eine Jugendlichengruppe, wobei der Robert Wool auch viel zu alt aussieht. Der spielt so den Anführer davon, der heißt New Bomb Turk. Wer ein bisschen in Musik drin ist, es gibt auch eine Band, die so heißt. Die haben sich davon inspirieren lassen. Kannte ich auch nicht, ist auch nicht meine Musik.
Ich wollte gerade sagen, die sagen jetzt auch nichts. Was machen die denn für Musik, wenn das nicht deine Musik ist?
Ich glaube, so ein bisschen Punk.
Du magst keinen Punk? Also,
doch, mag ich, aber das, was die machen, mag ich nicht so gerne. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich habe da auch nicht weiter drauf geklickt, weil so, ich kannte die halt nicht und dann war es mir auch.
Ich sag ja, bei Guns N' Roses abgebogen und deswegen.
Ja, komplett, aber so Pennywise, No Effect komplett, und so, ach, da bin ich dabei.
Das geht dann wieder, okay. Ich dachte, du das verschließt cool. dich komplett irgendwie von neuen Sachen.
Nee, wenn nicht New Bomb Turk, dann lieber New Model Army. Die nehme ich dann.
New Model Army nimmt er. Mhm.
Also, ich kann da was mit anfangen. Ja, und der spielt halt hier den Gangleader quasi. Das ist so eine halbstarken Gruppe halt, wie du sie dir vorstellst, so mit College-Jacken und Hot Rods und Autos.
The Wanderers.
Die hängen halt immer an so einem Drive-In rum. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig nämlich die letzte Nacht, an dem ihr Drive-In geöffnet hat. So, weil der soll weg, weil sich so ein paar Snobs aus der Gegend, weil es spielt, man kann sich bei Hollywood Nights ungefähr vorstellen, wo es spielt, nämlich in Beverly Hills. Die Anwohner möchten das halt weghaben und haben da in so einer Bürgerbewegung dafür gesorgt, dass das quasi in der Nacht nach, an dem Tag nach Halloween halt geschlossen werden soll. Mhm. Aber die wollen natürlich jetzt hier nochmal eine letzte legendäre Nacht erleben.
Weil da zu viele Jugendliche rumhängen, also primär deswegen, ja.
Ja, okay. Genau. Also da ist immer laute Musik, da stehen 1000 Karren vor, Ladies sind da am Start, alle sind laut, es werden immer irgendwelche Scherze gemacht. Das ist den Anwohnern halt ein Dorn im Auge. Und vor allen Dingen der New Bomb ist nicht nur den Anwohnern, sondern auch der Polizei ein Dorn im Auge, weil das ist so ein stadtbekannter Unruhestifter eigentlich. Der spielt gerne Streiche. Der rennt mal durch die Villengegend mit einer Kamera und fotografiert ein paar nackte Ladies am Pool.
Unfassbar.
Also das ist schon ein Strolch. Oder versteckt sich auf dem Damenklo und zeichnet Gespräche auf mit Mikro und einem Tape-Recorder, um sie dann quasi über Schulradio auszustrahlen und solche Späße. Also das ist schon ein Typ, der auffällt und die beiden Polizisten, die hier, das ist natürlich wieder so komplette Trottel. Der eine von denen heißt auch irgendwie Bimbo.
Bimbo.
Bimbo, aber mit E-A-U-X, also die französische Bimbo-Variante. Mhm. Und der ist natürlich A, ein bisschen übergewichtig, B, ein absoluter Versager und C, hasst er New Bomb halt aus tiefster Seele, nur ihn festzunageln gelingt ihm halt nie. Wie das dann in solchen Filmen halt immer abläuft.
Ja, das hat sich noch lange aus den 70ern rübergezogen, so mit dem Burt Reynolds-Film hier ein ausgekochter Schlitzer und so, dass der Sheriff und die Cops meistens komplette Dummdödel sind. Das war noch Anfang der 70er und in den 60ern waren das nochmal harte Hunde und irgendwann wurden es dann Witzfiguren. Das hat eine ganze Zeit gedauert, also Police Academy hat auch nicht geholfen auf jeden Fall, um diesen Ruf wieder einigermaßen gerade zu rücken.
Nee, wahrlich nicht. Und ja, hier ist es halt auch wirklich das komplette Klischee, die beiden. Die hat man in 100 Filmen schon genauso gesehen. Man könnte es auch ersetzen durch die Campus-Polizei in irgendeinem College-Film. So, das sind auch immer absolute Trottel und einer von denen ist auch immer mindestens übergewichtig.
Alles Shopping-Center-Kings.
Genau, also das hast du alles irgendwie schon mal gesehen. Mhm. Ja, und diese Hollywood Nights, die haben auch ein paar neue Anwärter, die müssen dann natürlich auch ganz lustige Sachen machen, wobei sie nackt durch die Gegend laufen. Und die kriegen den Auftrag, sich im Radio den letzten Song mit Widmung für dieses Drive-In zu wünschen. Und geraten dabei auch in viele skurrile und möglicherweise gewollt lustige Situationen. Und die Nights wollen sich gleichzeitig aber auch dafür rächen, oder nicht rächen, aber zumindest nochmal mit einem großen Knall abtreten, mhm. Dafür, dass ihr Drive-In halt geschlossen wird. Und so gibt's dann Autorennen, nackte Frauen. Manche von denen wollen bei Frauen landen, schaffen's dann oder schaffen's nicht. Es ist alles drin, was aus der Klischee-Mottenkiste rausgeholt werden kann, von frühzeitigem Samenerguss bis sonst was. Also da ist einfach alles, wird alles geboten, was man haben will. Nur leider ist das Ganze für mich einfach nicht charmant zusammengesetzt. Also ich habe, das kann ich mal sagen, ich habe für die Folge jetzt, habe ich mir Samstag 4 Filme reingezogen. Mhm. Dachte, okay, 3 davon nehme ich auf jeden Fall. Hab dann aber gestern noch einen geguckt, weil ich 3 von denen einfach nicht bringen wollte, weil die alle ganz, ganz schwierig waren. Den wollte ich jetzt
hier... Was meinst du mit schwierig? Weil wir haben ja hier keinen Qualitätsstandard, den wir erfüllen müssen, was die Filme angeht, sondern...
Nee, aber da waren zum Beispiel 2 dabei, die sind nicht scheiße, sodass es sich lohnt, darüber zu reden. Die sind aber auch nicht geil und die sind einfach so egal. Ich hatte die nach dem Gucken schon fast wieder...
Okay.
Ja. Ich hatte die nach dem Film schon wieder vergessen. Und da dachte ich so, darüber habe ich keinen Bock drüber zu reden.
Du machst Indie und filterst da, okay.
Ja, deswegen...
Ich versuche ja da alles rauszuboxen. Man muss die Leute auch mal vorwarnen, wenn irgendwas so komplett egal ist. So, dann sollen die sich das nicht angucken, das müssen die auch wissen.
Ja, naja, bei dem hätte es mir echt wehgetan, den zu bringen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir nicht.
Machen wir.
Ja. Deswegen ist es jetzt der hier geworden, weil dem kann ich gar nichts abgewinnen.
Stark.
Auch wenn es theoretisch irgendwie ganz, also der hat Zutaten, die mir gefallen. Mir gefällt ja auch aus der Zeit so dieses, diese Teen-Romance-Kacke da. Das habt ihr auch in einer der, in der nächsten Bastard-Episode kommt auch ein Film dazu, ohne mal zu sagen, was es ist. Der hat mir wiederum sehr gut gefallen, aber hier ist das einfach alles so uncharmant und passt nicht zusammen. Mir geht der Hauptdarsteller, also Robert Wool, passt mir in der Rolle überhaupt nicht, weil der sieht für mich aus, als wäre der 35. Der soll aber irgendwie 17 sein. Also geht für mich, weiß ich nicht, irgendwie funktioniert er nicht.
Okay.
Und obwohl du hier so coole Darsteller und Darstellerinnen hast, Fran Drescher finde ich super cool, die mochte ich schon immer. Da war ich auch Riesenfan und total verliebt in die Nanny. Also das war, in meiner Jugend fand ich die schon ziemlich, ziemlich gut. Michelle Pfeiffer, brauchen wir nicht drüber reden. 1980, das ist quasi junge Jahren.
Die ist auch 30 Jahre später noch schön gewesen.
Ja, eben. Und die ist hier halt auch schon wunderschön. Also, da hat sich auch nichts dran getan. Tony Dancer ist irgendwie auch ein cooler Typ. Mhm. Ist er in seiner Prime gewesen und ich fand ihn auch in sowas wie Don John noch cool, wo er nur den Vater noch gespielt hat in der Nebenrolle.
Stimmt, ja. Der typische Italo-Amerikaner-Vater, ja.
Ja, den mag ich auch. Aber hier ist irgendwie... Das passt nicht zusammen. Das Drehbuch ist irgendwie, glaube ich, es liegt an der Geschichte, wie die sich verhält, weil, also wenn du den jetzt gucken würdest, verspreche ich, und du redest da 3 Tage nicht drüber und denkst nicht drüber nach, wahrscheinlich hättest du den vergessen am Wochenende.
Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt
ja,
ne, jeder?
Dich. Also ich könnte aber auch jeder sein. Also manche können mit dem Film sicherlich was anfangen, weil dieses Cult-Following muss er ja irgendwo her haben.
Naja, ich bin ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich da mehr ein 80er-Gen habe, weil das ja ein Jahrzehnt war, wo ich groß geworden bin und deswegen so Filme wie Porky's, wo zum Beispiel jeder die auseinandernimmt und ich da trotzdem meinen Spaß habe, weißt du? Also das geht ja in eine ähnliche Kerbe, wo alle sagen, so, ja, primitiver Scheißfilm und ich bin irgendwie mit diesem Film groß geworden. Insofern, wenn das einer aus der Riege ist, vielleicht kann ich ihm dann doch was abgewinnen, ich bin mir nicht sicher.
Hatte ich ja auch gehofft, weil ich ja sowas wie Eis am Stiel und so auch mag. Mhm. Ich finde die ja geil, oder was ist geil, aber den ersten Eis am Stiel finde ich wirklich gut. Also der hat von mir, glaube ich, 8 Punkte gekriegt. Also den finde ich wirklich gut.
Ja, ich habe die Box, ich alle Teile zu Hause.
Ja, also gar keine Frage. Mhm. Hier ist irgendwas fehlt hier. Ich kann nicht genau einen Finger drauf legen, was es ist, aber es ist für mich eigentlich das Drehbuch und das wundert mich ein bisschen. Weil der Regisseur ist Floyd Matrox, der hat zum Beispiel Blood in, Blood Out geschrieben. Mhm. Also irgendwie kann er es ja, nur der ist aber auch der macht so alles irgendwie. Der hat auch, war auch Produktionsleiter bei Dick Tracy, bei diesem Katastrophenfilm, den mochte ich aber übrigens auch.
War den auch nicht schlecht, ja, habe ich mir hier gebracht.
Also der hat von allem immer so mal so ein bisschen gemacht. Deswegen wundert es mich, dass hier so ein Flickenteppich bei rausgekommen ist, weil eigentlich sollte er sich in den Departments besser auskennen und das irgendwie vernünftig zusammengesetzt kriegen. Ich weiß nicht, woran es da gelegen hat. Für mich ergibt sich aus dem Film kein wirklich rundes Bild. Also wer so, auf so einer Handlung und so eine, in einer Nacht passiert ganz viel verrücktes Zeug mit Jugendlichen und Teen-Drama und Romance, der guckt sich bitte American Graffiti von George Lucas an. Wer dann noch Bock hat, sich im gleichen Setting zu bewegen, der kann sich den hier auch noch angucken. Empfehlen würde ich das aber nicht.
Also
das hätte für mich, glaube ich, besser funktioniert, wenn das, wenn der Film auch in den 80s spielen würde. Aber der muss jetzt ja 1965 spielen. Deswegen, weiß ich nicht, es fühlt sich nicht gut an.
Also das ist eine von den Rezensionen bei Letterboxd, wo Tino Hahn wahrscheinlich schreiben würde, wenn man American Graffiti bei Wish bestellt.
Ja.
Sowas,
so,
oder?
So kann man es auch schreiben. Es gibt sogar bei IMDb gab es eine Inhaltsangabe. Da schrieb einer dann auch, das und das passiert. Und hier ist sogar Wolfman Jack als Radio-DJ dabei. Das stimmt aber gar nicht, der ist nämlich bei American Graffiti dabei.
Ja, geil.
Also selbst Leute, die da Inhaltsangaben verfassen, bringen die beiden Filme offenbar durcheinander. Das ist schon,
haben wahrscheinlich zeichnen. Dann durchgebitcht, so College- bzw. Partyfilme der 70er und 80er Jahre und dann verwischt das alles.
Ja, also der würde für mich aber auch nicht so als so ein Partyfilm mit zwei Bier funktionieren. Irgendwie, dafür passiert auch irgendwie nicht genug. Man kann sich in Teilen an diesen Hot Rods und an den coolen Karren erfreuen. Die Gags haben für mich, da hat für mich keiner funktioniert. Also wirklich gar keiner.
Oha.
Man kann sich an den guten Darstellern, die spielen nicht besonders gut, aber man kennt sie ja und zwei davon sind mal mindestens hübsch anzusehen. Aber ansonsten hatte ich hier echt wenig Freude mit dem ganzen Thema. Er war aber immerhin erfolgreich. Er hat 4 Millionen gekostet und 10 Millionen eingespielt. Also auf der Welle hat er auf jeden Fall funktioniert. Man kann auch in Deutschland schon ungefähr an dem FSK 12 Rating erahnen, was da vielleicht auch noch fehlen könnte, weil, er fängt halt kurz mit Brüsten an und danach ist vorbei. Dann gibt's halt nur noch Autos und auch keine derben Sprüche. Also das ist schon relativ harmlos dann. Das ist American Graffiti auch, aber der will halt auch mehr sein als das hier offenbar. Oder vielleicht will der das auch sein hier, nur der hat es halt nicht geschafft.
Ja, also American Graffiti hat ja trotzdem neben den Partys und den Halbstarken, die sich messen wollen, hat er trotzdem Herz. Also das ist ja auf jeden Fall etwas, warum der so zeitlos geblieben ist.
Ja, der erzählt auch eine schöne Geschichte und vor allen Dingen auch so im Finale macht der viel richtig. Also American Graffiti, der hier nicht.
Okay.
Also das Finale soll hier auch irgendwie so ein bisschen ans Herz gehen, hat bei mir aber leider echt nicht geklappt.
Aber grundsätzlich, was du erzählt hast, so dieses Autorennen und Party und Tohuwabohu rund um diesen Laden da rum, also ist das dann das große Finale oder passiert das eigentlich die ganze Zeit
das passiert
über?
Dauerhaft.
Ach, das passiert
im Finale,
dauerhaft.
Im Finale, also das ist immer so zwischendurch so episodisch. Ich meine, ist bei American Graffiti ja auch, da gibt es ja auch zwischendurch mal ein Rennen und dann geht's wieder weiter, dass irgendwer Ladies anspricht und dann ist man wieder im Drive-In, dann kommen da zwei neue in die Stadt, bestellen da was und dann bist du wieder bei den Anwärtern, die da nackt durch die Nachbarschaft stolpern. Und irgendwelche Affären noch aufdecken von einer Lehrerin und so. Also,
okay.
Das ist schon eine wilde Mische. Oder was, eine Lehrerin? Weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sehen die da irgendwelche Leute vögeln und man sieht aber auch nicht genau was. Das wäre zum Beispiel bei Eis am Stiel halt.
Man sieht
nicht
genau, was die Vögeln.
Ja, man sieht halt nur so Beine an einem Fenster nach oben gehen und man hört Geräusche so. Das wäre nämlich was bei Eis am Stiel halt nie passiert wäre.
Nee.
Also entweder siehst du es oder es passiert nicht.
Das stimmt.
Und das finde ich den irgendwie cooleren Ansatz. Ja. Aber wie gesagt, der scheint in den 80s wohl eine Gefolgschaft angehäuft zu haben, weil der lief relativ häufig spät nachts bei HBO. Und da gab es wohl einen relativ eingeschworenen Kreis, der das immer wieder geschaut hat. Und so ist das auch wahrscheinlich wegen der Debüts so vielen Darstellern, ist das wahrscheinlich zu einem kultigen Ding geworden. Wenn man dabei war, mag es was anderes sein, den heute zu sehen, fühlte sich komisch an. Auch wenn er durchaus Schauwerte zu bieten hat. Das kann man ihm nicht absprechen. Aber ich habe, wie gesagt, für die nächste Bastard-Episode habe ich einen dabei, den habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Er ist zu einer ersten ähnlichen Zeit, hat ein ähnliches Thema und der hat bei mir Bombe funktioniert. Der hier ist dann schon ein bisschen mau. Es ist jetzt keine absolute Vollkatastrophe, aber ich war auf jeden Fall enttäuscht, weil wenn du vorher hörst, er ist ein Kultfilm aus den 80s, der so Jugend und Party und Kram in den 60s darstellt und dann guckst du dir das an, weiß ich nicht.
So, und den guten hast du jetzt für die Bastard-Episode aufbewahrt. Und den beschissenen von den beiden hast du jetzt bei uns mitgebracht, ja. Ich versuche das nur zusammenzufassen.
Na, den guten musste ich in die Bastard-Folge nehmen, weil es ein Canon-Film ist.
Ach so. Wenn der gute Film schon der Canon-Film ist, dann ist ja schon Statement genug.
Ja, das kann man so sagen. Also, wenn den mal irgendjemand hier gucken will, ich habe keinen bei Letterboxd, der den gesehen hat.
Und ich auch nicht.
Keinen, der den sehen will. Also der ist wirklich blanko.
Ich habe gerade geguckt, die haben 2300 Leute geloggt und du bist tatsächlich der Einzige von meinen 120, 130 Leuten, denen ich folge, die den jetzt geloggt haben. Crazy. Ja.
Also wenn den mal einer gucken will, den gibt's bei Tubi, glaube ich. Ja, bei Tubi habe ich den gesehen. Mhm. Ich würde es, wie gesagt, nicht empfehlen, aber mich würde es trotzdem mal interessieren, ob der einfach bei mir nur so ankam oder ob ich einen schlechten Tag hatte oder ob der wirklich echt nicht so gut ist.
Hast du ja angepriesen.
Wäre natürlich cool, wenn es Leute wären, die American Graffiti kennen.
Wenn ihr Bock habt auf sowas,
that is one big pile of shit.
Dann folgt der Empfehlung von Dennis und guckt den unbedingt.
Genau. Ja, aber man kann anhand der Bewertungen auch eigentlich schon sehen, wenn du keine Fragen hast, würde ich da mal hingehen.
Ja, hier musst du wieder Punkte raushauen.
Ja, bei IMDb hat er eine 6,2, was gar nicht so schlecht ist. Also irgendwer muss den ja mögen. Metascore 31, das ist wiederum schlecht.
Jo.
Und bei Letterboxd eine 2,8, das ist eigentlich auch ganz gut.
Ist er denn einigermaßen kurzweilig mit den knapp 90 Minuten, anderthalb Stunden?
Ja, es passiert auf jeden Fall immer was. Also du rutschst jetzt nicht in die in die Zone, wo du sagst, ich kann nicht mehr aufpassen, weil es so langweilig ist, dass ich Bock habe, irgendwas anderes zu machen. Mhm. Man sieht immer was. Es, wie gesagt, da hast du ein paar ganz gute Leute dabei, ein paar geile Karren. Dieses Drive-In ist eigentlich auch eine ganz geile Location. Das war so eine alte Fast-Food-Stand. Mhm. Haben sie in Van Nuys in California gedreht. Sieht schon ganz cool aus.
Hast du denn Diner gesehen? Das ist ja auch ein Kultfilm aus der damaligen Zeit mit ganz vielen Jungstars. Von Barry Levinson, glaube ich, war das. Den kennst du nicht?
Der fehlt mir noch.
Okay. Ja.
Den sollte ich vielleicht mal nachholen, dann kann ich das hier vielleicht vergessen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein besserer Film, so wie es klingt.
Ja.
Gut, dann muss ich wohl raten. 3,5. Das ist mein Tipp.
Für eine 4 hat es noch gereicht.
Für eine 4 hat es noch gereicht.
Aber nah dran, Respekt.
Na, immerhin.
Sehr gut.
Dann trage ich mich hier mal mit einer 0,5 Minus an. Und hätte ja schlimmer ausgehen können.
Da, definitiv.
So.
Ab hier wird es auch nur noch einfacher bei mir.
Cool. Ja, ich fange mit einem an, der für dich wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu raten ist, weil ich den mochte. Und meine Parallele heute bei meinen drei Projekten, die ich mitgebracht habe, ist, ich habe tatsächlich darauf geachtet, dass Filme sind, die Dennis nicht kennt. Und das ist eine Herausforderung, weil wir wissen, du guckst eine Menge und hast sehr viel geloggt und hast dafür, dass du 40 Jahre jünger bist als ich, kommst du langsam in ähnliche Sphären, was die Filme angeht. Und deswegen habe ich mir hier drei Projekte ausgesucht und drei Filme gefunden, die du noch nicht geloggt hast, die du noch nicht kennst.
Das ist gut.
Und eine Sache, wo man ganz gut bei dir fährt, ist, wenn man sich in der deutschen Filmlandschaft so ein bisschen umschaut, weil da hast du tatsächlich einige Lücken und der Film, den ich jetzt bringe, ist eine deutsche Produktion und den hast du noch nicht gesehen und nicht geloggt. Und das ist ein Film aus dem Jahr 2014, ist von Regisseur Johannes Naber, der hat Das kalte Herz inszeniert. Der Albaner ist tatsächlich ein sehr hochbewerteter Film von ihm. Und der hat 2014 einen Film gedreht, der heißt Zeit der Kannibalen. Hast du vielleicht schon mal gesehen, das markante Plakat.
Mhm.
Und das Drehbuch stammt von Stefan Weigel, der wiederum sehr viel fürs Fernsehen gemacht, also Polizeiruf 110, Abenteuer des jungen Marco Polo und so eine Geschichte, hat aber für den Film hier den Deutschen Filmpreis für das beste Drehbuch erhalten. Und Zeit der Kannibalen hört sich natürlich an wie ein Fuji-Film aus den 70er Jahren und das Plakat sieht auch so ähnlich aus, weil es ist ein ziemlich fieses, rotes, abstraktes Plakat mit so, wo die, sieht so ein bisschen comic-mäßig aus, also mit so gezeichneten Fratzen und so und man könnte meinen, das ist ein Horrorfilm aus den 70ern, ist es aber nicht, sondern ist ein ziemlich fieser Film, der den guten alten Kapitalismus satirisch seziert und in die Richtung geht das. Ach so, was ich noch nicht verraten habe, Stefan Weigel übrigens war auch der Drehbuchautor von diesem Gildo Horn-Film. Das war sein Debüt. Das war tatsächlich sein Debüt-Drehbuch damals. Also dieser, der hat ja auch, Gildo Horn hat ja damals auch einen Spielfilm gekriegt am Höhepunkt seiner Karriere und den hat er zu Papier gebracht, ja.
Ich glaube, das schreibe ich mir mal eben als Losidee auf Klemmmoment.
Super, ja. Ich weiß ja, dass der neue Dennis 2.0 ist und deswegen, sonst würde ich so eine Filme nicht erwähnen, wenn das jetzt vor 2 Jahren diese Aufnahme gewesen wäre, hätte ich das auf jeden Fall unter Tisch fallen lassen.
Ja, das stimmt.
Ja. Also, weißt du denn überhaupt, worum es geht? Hast du schon mal was von dem Film gehört? Hast du Interesse oder bist du jetzt null gebrieft?
Also, ich kenne das Poster. Mhm. Das ist mir schon diverse Male begegnet. Ich wusste auch, dass es darum nicht um Kannibalen geht.
Okay.
Zumindest nicht im wörtlichen Sinne. Aber mehr, keine Ahnung.
Mehr weiß
ich nicht. Es klingt aber gut. Also das Poster hat mich auch immer angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob ich den nicht auf meiner Watchlist habe.
Ja, dann wollen wir mal gucken, ob ich ein bisschen Futter für deine Watchliste hier liefere. Weil es geht um unsere zwei Hauptcharaktere, die nennen sich Niederländer und Ollas. Und diese beiden sind zwei sehr erfolgreiche Wirtschaftsberater, die im Ausland unterwegs sind. Und zwar primär tatsächlich in Krisen beziehungsweise auch Kriegsgebieten. Und da versuchen, viel Kapital mit nach Hause zu bringen und da Cash zu machen für ihre Company. Und das Problem ist aber, die benehmen sich dabei wie die Axt im Walde. Also die haben null Empathie, haben nur wirklich Gewinn und Erträge im Kopf und alles andere, also was so soziale Kompetenz angeht, sind die komplett in der Evolution irgendwo hängen geblieben. Die demütigen und terrorisieren das Hotelpersonal, wo sie können, also primär natürlich die Pagen, weil das natürlich so die unterste Schicht ist, jetzt nicht den Direktor vom Hotel, aber halt die Leute, die das Zimmer aufräumen und sind super sexistisch, sind halt null feinfühlig. Niederländer ist halt so ein Typ, der halt, weißt du, der klappt da den Laptop auf und dann macht er so eine Fahrradstrecke auf und dann fährt er halt auf diesem Rennrad, was er im Hotelzimmer hat, so weißt du, und trainiert dann mit, aber mit kompletter Radmontur, weißt du, und dieser Plastikflasche und so und tut, als wäre würde er dadurch die Gegend fahren. Dazu muss man sagen, dass die beiden nie die Hotelzimmer verlassen. Weil die sagen, ja, da draußen fängt man sich irgendwelche Krankheiten an. Warum sollen wir denn rausgehen da jetzt hier in Tunesien und so weiter und sollen auf die Straße gehen? Da fängt man sich nur irgendwelche Krankheiten an. Wir bleiben hier im Hotel schön und machen hier unsere Fahrradtour. Der hat einen riesen Aufriss gemacht, der Niederländer, weil ihn eine Mücke gestochen hat in der Nacht und hat dann irgendwie 6, 7 Pagen zusammengetrommelt, die diese Mücke in diesem kompletten Zimmer aussuchen. Der hat einen Typen angeschissen, als sie eingecheckt haben in dieses Hotelzimmer und hat gesagt, und er hasst es, wenn man so ein Stück Schokolade oder so aufs Kopfkissen packt oder so eine Süßigkeit. Mhm. Und bevor er das Schlafzimmer betreten hat, hat er zu dem Typen gesagt, ich hau dir die Fresse ein, wenn da ein Stück Schokolade auf diesem Kopfkissen ist. Bist du sicher, dass da keins ist und so? Und hat ihm gedroht und meinte zu ihm, wenn er da so eine Süßigkeit, er hasst das wie die Pest und wenn er da eine Süßigkeit finden sollte, dann macht er ihn selbst dafür verantwortlich und haut ihm die Fresse blau.
Das kannst du doch mal Hoffi sagen, wenn du da ankommst.
Ja, das werde ich auf jeden Fall auch machen, ja. Ich gehe nicht davon aus, dass
Hoffi scheint mir ein Typ zu sein, der den ein Stück Schokolade aufs Kopfkissen legt.
Meinst du, der macht das?
Ja, ja. Aber nachts.
Ja, Ollas wiederum hat ganz andere Probleme. Der hat nämlich zu Hause eine Frau, die sich von ihm trennen will. Und deswegen geht es da so ein bisschen um Sorgerecht. Und die sind eigentlich nur noch am Zanken am Telefon. Hindert ihn aber nicht daran, in Afrika dann eine von den Haushälterinnen zu bumsen. Und also ich kann vielleicht erwähnen, das ist so ein bisschen stilistisch, ist das ein Kammerspiel, weil wir befinden uns tatsächlich so in diversen Hotelzimmern. Aber da das die gleiche Hotelkette ist, sieht doch immer alles identisch aus. Und Niederländer zum Beispiel hat gelernt, im Dunkeln seine Koffer innerhalb von einer Minute zu packen, wenn es mal brennen sollte oder wenn irgendwie irgendwas ausbricht und so weiter, dann kann er im Dunkeln komplett seine Koffer packen. Da prahlt er auch immer mit, dass er da krasse Skills hat und unter 60 Sekunden seinen Koffer komplett zusammenpacken kann, im Dunkeln. Das liegt natürlich daran, dass die Hotelzimmer ähnlich geschnitten sind, egal wo die sind. Das heißt, wo wir uns befinden, erkennen wir eigentlich nur an der Hautfarbe oder am Aussehen unseres Hotelpersonals. Die sehen manchmal asiatisch aus, manchmal afrikanisch und da wissen wir ungefähr, wo wir uns gerade befinden. Ansonsten verlassen die das Hotel nicht. Und was ein bisschen ein stilistisches Ding ist von dem Film, der Fensterblick, das sind irgendwelche unförmigen Betonklötze, die wir sehen. Das heißt, wir sehen jetzt nicht irgendwie eine Landschaft oder irgendwelche Städte oder so, sondern das sind so Betonklötzer, die wir dann sehen, wenn wir aus dem Fenster blicken. Und deswegen, also es spielt eigentlich keine Rolle, was da draußen vor sich geht, aber wir hören natürlich so Kriegsgeräusche oder irgendwo eine Explosion in der Ferne und so und das bekommen wir schon mit. Also das ist erstmal der Film. Das heißt, es ist schon eine Art Kammerspiel. Und diese beiden Unsympathen werden gespielt von Sebastian Blomberg, kennen wir aus dem Bader-Meinhof-Komplex, Was tun, wenn es brennt, definitiv ein bekanntes Gesicht in der deutschen Landschaft. Und der zweite ist David Striso, auch ein bekanntes Gesicht. Im Westen nichts Neues neulich gehabt oder Wann wird es endlich so, wie es nie war, hatte ich hier schon rezensiert. Und diese beiden Herren hoffen schon am Anfang des Films auf eine Beförderung. Die kriegt dann aber eine Dame namens Bianca Merz. Die stößt nämlich zu dem Duo dazu, relativ früh in dem Film. Und da kommt dann noch eine gehörige Portion Sexismus ins Spiel, weil die sich nämlich auch ihr gegenüber sehr falsch verhalten in vielen Momenten. Sie ist aber auch nicht ohne, was die moralischen Fragen angeht. Und was die beiden nicht wissen, die ist eigentlich auf Tour geschickt worden, damit sie die beiden bewertet. Aber damit sie guckt, wie die so unterwegs sind. Und die hat natürlich auch viele negative Sachen festzustellen, wie die beiden sich verhalten, wenn der eine dann irgendwie mit so einer schwarzen Haushälterin aus der Kammer da rauskommt und sagt so, ja, warum soll ich mich denn schämen so? Die ist, glaube ich, noch nie so geleckt worden wie jetzt gerade von mir, war denn seine Aussage so von wegen so, ich verstehe das Problem nicht. Also so eine Typen sind das. Also es ist wirklich krass. Die
sehr sympathisch.
Die gespielt übrigens von Katharina Schüttler aus Freier Fall, Unsere Mütter, Unsere Väter und so, kennt man definitiv auch in der deutschen Filmlandschaft. Und ich habe ja schon gesagt, wir erkennen diese wechselnden Locations bzw. Staaten und Schwellenländer, was es ja nur primär sind, nur an der Optik des Personals. Aber wir hören zum Beispiel auch eine Explosion draußen. Und das wird dann kommentiert von den beiden, indem einer sagt, vielleicht hat ein Kopftuchmädchen ihren Jungfrauentest nicht bestanden.
Oh Gott.
Also das sind tatsächlich so die Kommentare, die dann von den beiden kommen. Und was soll ich sagen? Also lieber deutscher Film, ich möchte tatsächlich sagen, es geht doch. Weil wir wissen ja, ich bin kein großer Fan von deutschen Produktionen und hier haben wir wirklich super scharf geschriebene Dialoge, bei denen ich einen Riesenspaß hatte. Also es wirkt manchmal natürlich auch durch das Setting, durch die Kulissen, dadurch, dass du draußen nicht so eine richtige Landschaft siehst, sondern so ein bisschen diese Betonklötzer, wirkt das manchmal etwas theatralisch, weil die Dialoge sind einfach so krass geschrieben, dass Menschen sich so nicht unterhalten. Aber das vergisst man, weil das halt trotzdem wirklich gut und unterhaltsam ist. Und der Film endet in meinen Augen auch ziemlich grandios, weil ich als Zuschauer eine gewisse Genugtuung bekomme, weil ich meine Zeit nämlich diesen Arschlöchern gerade irgendwie schenke oder beziehungsweise anderthalb Stunden geschenkt habe. Und deswegen hat man am Ende noch so eine Szene, wo du sagst, mir gefällt das sehr gut. Und das ist Zeit der Kannibalen. Und es macht Riesenspaß, David Striso und Sebastian Blomberg irgendwie beim einfach komplett daneben. Also das ist so diese Stromberg-Thematik, weißt du, also so ein bisschen so diese Philosophie. Das ist Fremdschämen, dass du denkst, Alter, das hat er nicht gesagt oder das hat er nicht gemacht. Oder die machen genau das, was sie jetzt nicht machen sollten. Weißt du, also alles, was aus deren Mund kommt und alles, wie die sich verhalten und wo sie zum ersten Mal irgendwie ins Bild kommt und dann ins Hotelzimmer und sich vorstellt und sagt so, ja, sie ist jetzt hier die Person, die hat diesen offenen Posten gekriegt hat von dem Chef, der sich übrigens auch kurz danach umbringt. Also es gibt einen Suizid und der Chef ist nicht mehr da. Das heißt, auch die Firma ist gerade so in der Schwebe, weil es gibt einen neuen Geschäftsführer und da tut sich auch noch ein bisschen was. Und das Erste, wie Ollas reagiert, ist erstmal hier seinen Schreibtisch irgendwie leer zu räumen. Also diesen Hoteltisch, der da steht. Also sie kommt rein, sagt so, ja, schönen guten Tag, stellt sich vor. Und er weiß halt nicht, wohin mit seiner Aggression, weil er gerade hört, dass er diese Beförderung nicht kriegt und räumt dann irgendwie diesen Tisch da ab, wo er gerade steht, weißt du, räumt diese, da sind dann irgendwie Kinkerlätzchen und Handtücher und so auf diesem Ding und er reißt es einfach nur so runter, weißt du, also er benimmt sich einfach wie so ein Sechsjähriger, so, weißt du, der gerade total bockig ist, dass er diesen Posten nicht gekriegt hat und macht einfach Spaß, den beiden zuzugucken. Also Zeit der Kannibalen ist auch recht kurzweilig mit seinen 93 Minuten.
Oh, das ist gut.
Und ist von mir definitiv eine Empfehlung, also den kannst du dir getrost auf die Wunschliste packen. Ich hatte Spaß an diesem schwarzhumorigen, an dieser schwarzhumorigen Kapitalismuskritik.
Ja, das klingt gut. Das klingt so, als wenn der auch was für Hoffmeister wäre.
Ja, der hat ihn gesehen tatsächlich. Und
der hat ihn gesehen.
Hat ihn auch bei Letterboxd mit 4 Sternen geehrt. Also insofern konnte er durchaus damit was anfangen. Ich glaube, die haben ihn auch mal bei Yahi Filme besprochen. Also insofern muss ich da auch nochmal reinhören. Ich weiß nicht, wer von ihnen den mitgebracht hat, aber ich habe, glaube ich, auch das Yahi Filme-Logo bei Letterboxd gesehen. Also könnte sein, dass der da mal rezensiert worden ist.
Ich finde das ja auch immer gar nicht so schlimm, wenn so Dialoge sich also so scharf sind, dass sie nicht realistisch wären. So ein Aaron Sorkin-Film ist auch nicht realistisch.
Ja, ja.
So redet halt auch keiner. Aber zum Beispiel auch Gilmore Girls, die haben ja auch sehr gute Dialoge immer. Mhm. So sprechen Leute nicht, aber es ist irgendwie unterhaltsam.
Ja.
So, dass man auch manchmal sagt, man würde sich wünschen, dass man so spricht, aber da kann man gut mit leben.
Das stimmt. Das gute alte,
also ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
Das gute alte Dawson's Creek-Syndrom, ja, wo man sagt, so, welcher Jugendliche
genau.
hat sich gerade diesen Satz ausgedacht?
Ja, also meine Watchliste findet ja auf jeden Fall seinen Weg. Ja, hier Filme hat ihn in Folge 20 besprochen.
Nochmal ein Hinweis darauf.
Ja, da habe ich Bock drauf.
Das sehr schön.
Klingt sehr gut.
Ja, dann erweitern wir deinen Horizont. Und wie gesagt, ich bin ja sehr picky, was deutsche Filme angeht. Aber hier haben wir jemanden Vertreter, wo ich sage, das wäre wahrscheinlich mein positives Beispiel, wenn ich welche aufzählen würde, die mir richtig gut gefallen haben. Und Zeit der Kannibalen ist einer davon.
Ja, ist bei mir auch selten, dass ich da was finde, was meinen Geschmack trifft.
Ja. Gut, dann kommen wir zu den restlichen Punkten, wenn du keine weiteren Fragen hast an mich.
Jo.
Also, yes. IMDb 7,0. Es gibt keine Metascore und die Letterboxd-Bewertung ist hier bei einer 3,6. Hör auf, da rumzuhämmern, Junge. Die wird uns den Kopf abreißen.
Er hört das nicht.
Meinst du?
Ja. Was tippe ich denn
bei dir? Bleib übrigens drin, ja. Wir sind nicht bei den Bastarden, dass ich zu Lee sage, so, schneid mal hier 10 Sekunden raus und schneid mal hier 14 Sekunden raus, wo ich mal gefurzt habe oder so. Nee, nee.
Nein, nein.
Wir sind hier bei den Banausen. Uncut hier.
Uncut Gems. Ich bin ein bisschen am Schwanken. Ob ich dir was sehr, was ich was Besseres zutraue? Ich sag aber, du bist, ich sag mal 8,5.
Wollt's noch höher gehen?
Nee, entscheide mich jetzt für den Optimismus.
Die 8 ist es.
Okay, ja, das wäre mein anderer Tipp gewesen, aber.
Ah ja, okay. Also wirklich eine hervorragende 8, aber 8,5 wäre wahrscheinlich auch noch legitim. Aber es ist eine glatte 8 gewesen, also ist echt ein guter.
Ja, das klingt doch spannend.
Dann auch 0,5 daneben für dich. Bleibt spannend.
Ja. Und da hast du mir auch eine geile Vorlage gegeben.
Gibt's ja nicht.
Denn mein nächstes Projekt ist auch ein deutscher Film.
Wahnsinn, wie wir uns hier die Bälle zuspielen, Mensch.
Aber
wir sollten
aber
mal
einen
Podcast zusammen machen.
Ja, klingt gut. Sollte man tun. Cool. Lass das mal im Kopf behalten.
Ja.
Und bei dem war ich erstaunt, dass der nicht im Lostopf war und auch irgendwie sonst noch nicht dabei war.
Mhm.
Oder ich war einfach zu dumm, ihn zu finden. Das kann jetzt auch sein.
Ja, ich höre schon wieder Kritik hier, was meine Tabellenführung angeht, offensichtlich.
Nee, vielleicht habe ich ihn auch einfach nur nicht gefunden, weil manchmal muss man den Haken setzen, dass er in beiden Tabellenblättern sucht. Aber ich gehe davon aus, dass er noch nicht dabei war.
Mhm.
Ich sag dir mal den internationalen Titel, vielleicht kommst du auf den deutschen. Der internationale Titel ist Berlin Blues.
Berlin Blues? Nee.
Was der deutsche Titel ist Herr Lehmann.
Ach, Herr Lehmann heißt Berlin Blues International. Okay, das ist ja interessant. Ja. Krass. Ja, auch eine miese Lücke von mir. Herr Lehmann habe ich noch nie gesehen.
Ja, und Herr Lehmann ist ja eine Buchverfilmung.
Mhm.
Die Bücher stehen hier auch hinter mir. Da gibt es aus der Frank-Lehmann-Reihe sind es, glaube ich, insgesamt 3.
Mhm.
Also auf jeden Fall 2. Also einmal Herr Lehmann und mein kleiner Bruder. Und dann gibt es noch Neue Fahr Süd. Er spielt dann in Bremen, wo Herr Lehmann, glaube ich, herkommt. Und seine Eltern noch wohnen hier in dem Film. Ja, und den Film hat Leander Hausmann verfilmt.
Mhm. Sehr cool.
Den kennt man durch Sonnenallee oder NVA oder hier im Podcast schon durch Haialarm am Müggelsee.
Stimmt.
Eine wirklich große Comedy aus deutschen Landen.
Ist der nicht auch aus deinem, aus deinem Kopf gewachsen? Ja.
Ja, und ich ich mag die Filme von ihm, also die 3, die ich gerade aufgezählt habe. Sonnenallee mochte ich, den fand ich noch am besten davon. NVA fand ich auch ganz okay.
Mhm.
Und Haialarm am Müggelsee, da habe ich, ich habe auch ein paar Bier da drin gehabt, als ich den geguckt habe, aber da bin ich fast zusammengebrochen.
Ja, die fand den ja auch ganz sympathisch. Ich glaube, der war ja da recht versöhnlich. Und Sonnenallee fand ich auch ganz gut. Also den kann ich mir, den fand ich jetzt nicht schlecht.
Die Filme von ihm haben irgendwie immer die haben eine Handschrift, die erzeugen so ein Gefühl und das schafft vor allen Dingen hier Herr Lehmann ganz besonders. Der ist für mich immer auf einer Welle mit so 3 deutschen Filmen geschwommen, die habe ich so in meiner Abi- und Studienzeit sehr häufig gesehen. Das war immer Lambok, dann Bang Boom Bang und Herr Lehmann, die habe ich halt mindestens 2-mal im Jahr gesehen.
Na, das ist so ein gutes Trio.
Ja. Also das waren halt immer so die Filme, wenn du mit Kumpels rumgehangen hast und hast irgendwie getrunken oder was geraucht, dann war halt das so ein Go-To-Ding, wenn man nicht wusste, wo man noch hin soll, auf welche Party oder wenn die Party noch erst in ein paar Stunden war, dann ging das gerne mal an. Ja, wie gesagt, ist auch ja 2003, also ich habe 2006 Abi gemacht, passt genau in diese Vorzeit. Der war damals im Kino gar nicht so ein fetter Hit, aber ich glaube, der ging oft im Heimkino sehr, sehr gut, weil ich kenne echt viele Leute, die den damals hatten, eben zusammen mit den anderen beiden genannten. Also die hatte eigentlich, die meisten Leute, die auch ein Pulp Fiction Poster in der Küche hatten, hatten die beiden auch, die drei Filme auch in ihrem DVD-Regal daneben.
Schön so ein WG-Poster auf jeden Fall.
Ja, irgendwie gehörte das zusammen. Ja, aber worum geht's hier eigentlich in dem Film? Mal so eine Second-Hand-Frage einschieben. Der spielt zu einer sehr spannenden Zeit, nämlich im Oktober 1989, also kurz vor der Wende. Und wir sind hier im Kreuzberg und begleiten und sehen auch direkt am Anfang den unseren Hauptdarsteller Frank, der von allen nur Herr Lehmann genannt wird. Und das ist so ein kleiner Running-Gag im Laufe des Films, weil er wird Herr Lehmann genannt und daraufhin geduzt. Also Herr Lehmann, du könntest doch mal wieder. Und er findet diese Verzahnung von Siezen und Duzen halt katastrophal.
Okay.
Ist aber irgendwie witzig. Also hat mir immer Spaß gemacht. Ja, und er ist Barkeeper in einer Kneipe. Die hat nicht mal ein Schild außen dran. Das ist das Einfall. Und da hängen halt so die üblichen Kneipen-Kiez-Leute ab. Man bewegt sich hier halt wirklich auf einem Kiez, wo halt so Künstler, Studenten, solche Kneipenleute eben, aber auch Teile aus dem Bildungssystem halt rumhängen und cool reden, trinken und Spaß haben. So, man trifft sich abends in der Kneipe, säuft die ganze Nacht, geht feiern und trifft sich morgens dann in der Marktschenke oder in der Markthalle zum Frühstücken wieder. Markthalle heißt hier, genau. Und da wird dann gleich weitergesoffen. Da gibt es dann auch erstmal einen Kaffee und ein Bier und dann gucken wir mal weiter. Und also Herr Lehmann, der braucht auch nur seinen Mikrokosmos, das reicht ihm auch vollkommen. Dann lernt er aber in der Markthalle, weil er sich morgens einen Schweinebraten um 11 bestellen will, dann sagt ihm sein bester Freund Karl, das kannst du nicht machen, wir haben eine neue Köchin, die macht sowas nicht. Und wenn du das haben willst, dann kannst du dich gefälligst mit dir selber unterhalten. Und dann kommt die neue Köchin Katrin raus und erklärt, und dann streiten sie sich erstmal auch in einem sehr geschrieben klingenden Dialog darüber, ob man morgens um 11 einen Schweinebraten bestellen kann. Herr Lehmann ist halt der Meinung, kannst du machen, wer bis 16 Uhr frühstücken kann, da kann auch einer kommen und um 11 Uhr einen Schweinebraten bestellen. Dann sagt sie aber, entgegnet dann halt, aber ja, wenn es schon welche gibt, die bis 16 Uhr frühstücken wollen, warum brauchen wir dann noch Leute, die um 11 Uhr schon einen Schweinebraten haben wollen? Also nur weil eins scheiße ist, muss man nicht noch mehr Scheiße etablieren. Und nach diesem Dialog ist Frank Lehmann schockverliebt. Also er ist wirklich, er stellt sich schon Kinder und Hochzeit vor in seinem Kopf. Und bricht daraus hin auch so ein bisschen aus seinem Trott raus, denn sie geht immer mit Karl schwimmen und er geht auf einmal, will er dann auch schwimmen gehen, weil er möchte ihr irgendwie näher kommen. Gleichzeitig kriegt er aber einen Anruf noch von seiner Mutter morgens, die ihm sagt, Junge, wir kommen nach Berlin. Papa und ich kommen nach Berlin. Wir wollen mal wissen, wie du so lebst. Und er hat natürlich leider aber immer was ganz anderes erzählt. Denn er hat natürlich nicht erzählt, dass er in einer Einzimmerwohnung wohnt und nur in einer Kneipe arbeitet, in Anführungszeichen. Für ihn ist das der Lebensinhalt und super cool. Für Eltern vielleicht eher weniger. Und als er dann noch mit Katrin, der Köchin, zusammenkommt oder zumindest sowas wie eine Beziehung, Liebelei eingeht, versuchen sie dann irgendwie die Eltern so ein bisschen hinters Licht zu führen und gleichzeitig beginnt auch sein Freund Karl, der wohl unter Schlafentzug leidet, sich so ein bisschen eigenartig zu verhalten. Der ist nämlich nachts auch in der Kneipe am Arbeiten, morgens in der Markthalle am Frühstück ausgeben und eigentlich ist er aber Künstler. Der macht so Schweißinstallationen, also so Skulpturen aus Metall, die er dann zusammenschweißt und hat da auch eine Ausstellung in Sicht. Er schläft nur halt nicht mehr und kriegt so langsam, beginnt er etwas abzudriften und so ist Frank jetzt halt zwischen, ich will eine Beziehung etablieren, ist aber auch eifersüchtig auf einen anderen Charakter, der hier noch mitspielt. Ich muss arbeiten, meine Eltern kommen, ich muss aber auch so tun, als wenn ich was Besseres arbeiten würde. Ist er halt hin und her gerissen und ihm entgleitet alles immer so ein bisschen mehr.
Okay. Das ist schon eine Loser-Ballade.
Das kann man tatsächlich so sagen, ja. Also ist es irgendwie schon. Nur mit dem Frank Lehmann kann man hier so wahnsinnig gut mitgehen, weil er einfach so ein merkwürdiger Typ ist irgendwie, sagen ihm auch alle um ihn herum, so, also er ist irgendwie, wie er auch auf Sachen antwortet, ist nicht so, wie normale Menschen Dinge beantworten würden. Mhm. So, wenn als die Katrin ihm jetzt sagt, vor seiner Kneipe, wo er arbeitet, ich hätte es fast nicht gefunden, steht auch gar kein Schild dran, sagt er, ja, da sollte man mal was gegen machen. Also das, er antwortet halt so auf eine ganz eigene Art, die er so mit sich bringt. Und da haben sie natürlich aus meiner Sicht auch den perfekten Hauptdarsteller mit Christian Ulmen gefunden, weil wenn er was kann, dann einen merkwürdigen Charakter darstellen. Und das macht er hier einfach fantastisch. Das ist eine perfekte Besetzung und der musste durch 9 Castingrunden dafür, bis sie ihn dann genommen haben.
Echt, ja?
Ja, also es war wohl ein richtiges Ding, den zu kriegen und Gott sei Dank ist er am Ball geblieben, weil ich finde, das ist echt eine Rolle, die für ihn maßgeschneidert ist.
Dann wollte er die Rolle ja wohl auch unbedingt haben, so wie es aussieht, ja.
Ja, also dem glaubt man das auf jeden Fall, dass er genau dieser Typ ist. Mhm. Macht er wirklich gut. Sein bester Freund Karl wird von Detlef Buck gespielt. Auch super, hat hier lange schwarze Haare und sieht halt original aus wie einer, ein bisschen so ein Schmierbauch, wo er auch gerne mal so sein Hemd beim Schwimmen oben einfach nur zugeknöpft hat und unten guckt die Wampe raus. Mhm. Auch geil gespielt, guter Charakter. Katrin, die Köchin, wird von Katja Danowski gespielt. Die hat sonst primär so Soko und Tatort gemacht, also die kennt man vom Sehen nicht. Mhm. Aber ist jetzt auch keine, ich finde die echt hübsch. Aber ist jetzt auch nicht so eine klassische Schönheit, die man besetzen würde. Also auch wirklich eine realistische Person, die man in so einer Rolle halt sehen würde. Für mich so ein bisschen das Highlight hier ist, dem gehören die Kneipen und auch dieses Frühstücksmarkthalle, ist Hartmut Lange. Der spielt den Chef Erwin. Und der spielt den so geil, weil er so ein bisschen paranoid ist. Der hat die ganze Zeit Angst, dass irgendwelche Zivilfahnder in seinen Kneipen sind und die ihm die Kneipe auch wegen Drogen zumachen wollen.
Okay.
Und der guckt die ganze Zeit wie so ein Getriebener. Also auch wenn er was trinken will, zieht er kurz vorher nochmal weg und guckt sich um und guckt irgendwelche Leute mit einer hochgezogenen Augenbraue und so an. Mhm. Also der macht es wirklich brillant. Das ist für mich hier das Highlight im ganzen Film. Also als Nebencharakter wirklich geil. Mhm. Und dann hast du hier noch in kleineren Nebenrollen auch wirklich, wirklich tolle Leute, die, wo du irgendwie Spaß hast, die mal zu sehen. Als größten Namen kann man zum Beispiel Christoph Waltz nennen.
Oh, okay.
Der spielt hier einfach mal einen Arzt kurz, aber auch in seiner Christoph Waltz-Art einfach. Also da merkst du schon, da siehst du schon, wo der Weg zu Hans Lander mal hinführen könnte.
Lander in the building.
Ja, in the weil building, der ist einfach, making, yeah. das ist Dr. King Schulz, aber der Urgroßenkel in der Jetztzeit. Mhm. Echt witzig. Oder du hast halt auch so Charakterfressen, den kennt man vom Sehen, Uwe Dark Berlin. Den kennen die meisten, so ein blonder Typ, ein ganz knautschiges Gesicht, der spielt in sau vielen Filmen immer eine kleine Nebenrolle, der spielt gerne mal einen Türsteher oder sowas. Mhm. Also wirklich Carsten Speck, Sven Martinek, Michael Gwisdek, so, also es sind alles, wenn man die Gesichter sieht, die hat man alle überall schon mal gesehen.
Auf jeden Fall.
Das ist ein sehr cooles Ensemble, was sie hier zusammen gekramt haben an Charaktergesichtern auch, einfach weil die passen alle. Mhm. Wenn ich die sehe, das passt einfach. Carsten Speck spielt zum Beispiel ein Kneipier aus der Schwulenbar, der ist komplett so in Leder eingekleidet.
Okay.
Sieht super geil aus, macht einfach nur Spaß. Und diese ganzen Leute, die da in dem Einfall in der Kneipe, wo Herr Lehmann arbeitet, rumhängen, sind auch alle, die passen einfach. Wenn du würdest nicht hinterfragen, wenn du in so eine Kneipe gehst und die stehen da drin, würdest du dir denken, also, ja, haut hin. Soundtrack kann man hier für mich und meinen Geschmack nochmal hervorheben, weil Sven Regner, der das Drehbuch und das Buch dazu ja geschrieben hat, der ist ja auch in einer Band und macht viel Musik. Und hat hier eine ganz coole Auswahl mitgetroffen, weil du hast, was ich immer liebe, The Eels, sehr sehr passende Musik, oder Violent Femmes und Blister in the Sun läuft hier.
700 Soundtracks vertreten, The Eels, immer gerne, ja. Gerne genommen.
Ja, du hast hier an einer sehr prominenten Stelle Blister in the Sun, was hervorragend passt. Okay. Das hast du dann noch Calexico und so, also wirklich so speziellere Musik, die man jetzt nicht so häufig hört, außer Blister in the Sun, der läuft natürlich überall, aber alle anderen Sachen sind schon sehr passend getroffen. Und am Ende kommt noch ein sehr bekanntes Lied, was aber auch zu der Situation am Ende passt, die ich jetzt mal nicht vorwegnehmen will. Die kann man sich aber ungefähr denken, wenn man weiß, wann der Film spielt.
Da läuft nämlich Oh Shit von Fassheit. Oh Shit. Oh genau. Oh Shit.
Ja. Das ist es.
Ja, der Soundtrack gefällt dir, weil keine Punkmusik drauf ist. Deswegen konntest du damit durchaus unbedingt was anfangen.
Unbedingt. Nee, ich weiß gar nicht, ob der Punkmusik nicht vielleicht doch irgendwo vertreten ist. In den Kneipen läuft auch häufiger mal so ein Acid House Stück.
Acid House, okay.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, weil gut,
derzeit
da gibt's noch einen,
entsprechend.
Ja, da gibt's noch einen Charakter, der ist der Silvio, der macht immer die Frühschicht in der Kneipe und der hat eine Kassette dagelassen. Und dann sagt der Chef Erwin auch, das kannst du nicht hier anmachen, das ist Acid House. Dann nehmen die Drogen, wälzen sich in ihrer Scheiße und ficken dabei. Das sind so seine Ängste, die er im Alltag mitbringt.
Ich hatte in meiner Schule damals hatte ich ein richtiges edgy T-Shirt. Da stand drauf, gib Acid keine Chance. Mit so einem Smiley, der gerade einen Kopfschuss kriegt. Und wo praktisch das Gehirn so rausspritzt. So, weil ich nämlich ein Gegner von dieser elektronischen Scheiße war.
Sehr gut. Das Symbol kenne ich sogar.
Kennst du?
Ja.
Okay, wie lustig. Ja, das gab es als Shirt. Und das habe ich und meine zwei, drei meiner Kumpels haben das natürlich gekauft. Haben gesagt, so, komm hier, Statement.
Ja, muss man setzen.
Ja.
Ja. Also für mich ist das hier ein echt geiler Film. Ich mag den sehr gerne. Ich habe den natürlich aber auch zu einer richtig passenden Zeit gesehen. Wo der halt gerade raus war und ich auch in einer passenden Stimmung war, um das cool zu finden. Ich habe auch heute noch, wenn ich den gucke, direkt Bock, Bier zu trinken und einfach durch die Nacht zu ziehen. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Also, ich weiß nicht, dieser Film macht mir Lust auf Alkohol. Das ist vielleicht nicht gut, aber ich habe mir sogar den Audiokommentar reingezogen von dem Film mal. Das ist aber schon länger her. Da haben die nämlich gesagt, dass sie kein Sponsoring von Beck's hatten. Und das ist eigentlich sehr verwunderlich, weil in diesem Film sieht man, glaube ich, mehr Beck's Biere als in jedem Beck's Werbespot der letzten 50 Jahre zusammengerechnet.
Okay.
Weil hier gibt's immer Beck's oder Schultheiß, glaube ich, an einer Stelle mal. Ansonsten aber echt wirklich nur Beck's, Beck's, Beck's.
Tja, Norden halt.
Na, wahrscheinlich kommt, weil Herr Lehmann ja ursprünglich aus Bremen kommt, vielleicht hat er das mit nach Kreuzberg gebracht.
Siehst du, da haben wir einen direkten Zusammenhang zu Beck's Bier tatsächlich. Beck's Bier?
Könnte sein, dass es das ist. Weil ich glaube, Sven Regner kommt vermutlich auch aus Bremen, weil seine ganzen Bücher alle auch in Bremen Einschlag haben. Ja, die Tagline von dem Film fand ich ganz geil. Die heißt nämlich Bis denn dann. Weil das sagt die Katrin, die Köchin hier beim ersten Mal und danach sagen das irgendwie alle. Ich finde auch in dem Film generell gibt es einige Stellen, die Zitate bleiben einfach irgendwie hängen.
Okay, zitierwürdig, also, ja.
Ja, also, aber das haben sie alle drei, die ich eben mal genannt habe, gemeinsam aus Bang Boom Bang und Lamborg kennt man auch so viele Zitate.
Voll.
Hier sind es weniger, aber trotzdem gibt's da schon einige. Er macht an einer Stelle holt er einen Gast mit so einem Ohrdreher raus und das ist dann die Kreuzberger Schraube. So, das habe ich neulich noch mit Mr. Pink drüber geschrieben. Er wusste auch sofort, was gemeint ist. Und da sind einfach so einige Stellen, Schlafen ist technischer Dienst am Auge. Das kommt hier auch drin vor. Also es sind einfach so ein paar Sachen, die bleiben irgendwie im Kopf.
Aber du hast recht, also es ist schon ein potenzieller Film, wo man sich wundert, dass der nicht im Lostopf ist, aber den ersten, an den ich gedacht habe, ist auch so, dass es so ein Film wäre, den Mr. Pink auf jeden Fall locker in den Lusttopf schmeißen würde. Aber es ist ja keine Ärztebeteiligung mit bei. Deswegen hat er es wahrscheinlich nicht gemacht.
Er hat auch gesagt, der ist nicht sample-relevant. Aber da wollte er jetzt nochmal auf Recherche gehen, weil ich gesagt habe, da sind doch so viele Zitate, die man kennt. Das muss doch irgendwer mal aufgegriffen haben irgendwo.
Also das sage ich jetzt wirklich unwissend, dass ich glaube, dass der definitiv schon gesampelt worden ist, der Film.
Ja, könnte ich mir auch echt gut vorstellen, dass das irgendwo mal wahrscheinlich bei irgendeiner Berliner Punkband oder so mal im Untergrund mindestens verwurstet wurde. Da muss es was geben.
Ja, gut. Die würdest du dann wahrscheinlich, die würde an die vorbeigehen, weil das ja Punkmusik ist.
Ja. Ich mag Punkmusik. Ich hatte damals ganz vieles, alle Sampler, glaube ich, es waren 12 von Punkorama. Das war immer eine coole Compilation. Die war gut.
Jetzt versuchte sein Image wiederherzustellen.
Mochte ich gerne.
Mach ruhig.
Ich war nur nie auf einem Punk-Konzert, weil ich die Stimmung da nicht geil finde.
Magst keine Flaschen über den Kopf kriegen?
Nee.
Gefällt dir.
Dieses Spucken, da kann ich auch nichts mit anfangen.
Spucken kannst du nichts anfangen, so. Da wolltest du bei Hoffi übernachten in der Wohnung. Das ist Widerspruch.
Also es gilt aber auch nur für die kleineren Bands. Bei den großen Konzerten ist natürlich alles fein. Ich habe jetzt auch zwei Punk-Bands auf dem Festival gesehen, wo ich war. Da war auch alles super. Wir sind erstmal schön mit Bro-Him eingestiegen. Das ist ein Einstieg für ein Set.
Nice.
Das kann man machen. Da ist gleich erstmal die Crowd auch schon warm.
Ja, klar.
Und dann ist alles schön.
Da macht man nichts falsch mit dem Song.
Genau. Ja, Herr Lehmann. Toller Film, mag ich, sehr oft schon gesehen. Habe ich nicht viel dran auszusetzen, außer an manchen Stellen klingt es ein bisschen zu aufgesagt. Mhm. Da gibt es vor allen Dingen der erste Dialog zwischen der Köchin und Frank Lehmann, der hat so zwei Stellen, wo ich jedes Mal denke, da hätte man vielleicht noch ein paar Takes machen sollen, das wirkt schon komisch.
Okay.
Aber gerade so diese ganze Kneipenkultur und diese Szenen, das passt für mich einfach hervorragend. Das ist schon schön. Und hier spielen halt echt viele, viele Gesichter mit, die man aus dem deutschen Film und Fernsehen kennt.
Mhm. Glaubst du, dass mir der auch gefallen würde?
Ich weiß nicht, es könnte so ein 6,5er oder 6-Punkte-Film bei dir sein.
Meinst du, ja?
Also ich glaube, abfeiern würdest du den wahrscheinlich nicht. Mhm.
Ja, der war ja in irgendeinem Filmpaket mal drin von unserer Supporterschaft oder von unserer Hörerschaft. Kriegen wir ab und zu auch mal Kartons mit DVDs und Filmen bei. Und deswegen steht er bei mir im Regal, weil da war er mit drin und das war einer von denen, wo ich gesagt habe, den behalte ich und guck mir den eines Tages an.
Ja, ich finde den geil. Ob ich ihn dir jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht. Also das ist aber auch eine Überraschungstüte, da könnte für mich beides bei dir rauskommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du über 7,5 landest.
Okay, bin gespannt. Ist ja so ein bisschen der Berlin-Kolorit mit drin, also das hilft ja in einem Film.
Ja, das ist auf jeden Fall mit drin. Wie akkurat das ist, das kannst du dann besser beurteilen. Wenn er da so straßenlang läuft und da stehen auch manchmal Schildnamen, keine Ahnung, ob das passt, aber.
Hat dir Heikos Welt gefallen? Hast du den gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Ach, den hast du nicht gesehen, okay. Weil der gewinnt natürlich auch durch diesen Berlin-Touch, den wir hier mitbekommen, weißt du, so. Diese Kneipenkultur und so und natürlich die Berliner Schnauze. Insofern sind das Filme, die bei uns natürlich alleine schon deswegen ein bisschen mehr punkten, als normalerweise machen würden.
Ja. Ja, bei mir auf jeden Fall auch, weil ich bin ja Fan der Stadt. Deswegen kommt das bei mir gut weg und gerade hier diese Zeit zu Ende der 80er, alles ist ein bisschen runtergekommen. Es wird viel geraucht, viel getrunken und sich versucht über Belangloses zu unterhalten, um die Realität zu verdrängen. Das finde ich schon ganz geil. Und dann hast du hier auch noch diese Künstler mit drin, diese Kunstszene, das finde ich schon ganz gut. Das ist eine sehr gelungene Kombination für mich.
Nice.
Und ich mochte auch die Bücher, ich mochte die auch alle drei.
Alle gelesen?
Ich kann aber nicht mehr sagen, inwiefern das Buch von Film sich unterscheidet oder nicht. Mhm. Dafür ist es einfach zu lange her. Ich habe das irgendwie Mitte der 2000er mal gelesen.
Aber
das lehnt sich schon an, aber ob da jetzt, wo da Abweichungen waren, könnte ich nicht mehr sagen.
Hast du recherchiert oder weißt du, warum denn die restlichen Bücher nicht verfilmt worden sind oder warum es da keine Fortsetzung gab, weil er dann doch recht erfolgreich war im Nachklang?
Neue Fahr Süd wurde verfilmt.
Okay.
Also das andere Buch wurde verfilmt. Mein kleiner Bruder bisher noch nicht. Da geht es dann, glaube ich, um seinen Bruder, der dann auch nach Berlin kommt und er soll sich ein bisschen um den kümmern. Mhm. Da habe ich zumindest noch nicht gesehen, dass der verfilmt wurde. Aber Neue Fahr Süd wurde verfilmt, ist aber komplett untergegangen irgendwie.
Echt, ja? Also höre ich zum ersten Mal.
Das ist nämlich das Ding. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass der verfilmt wurde. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das nicht vielleicht ein Fernsehfilm geworden ist. Mhm. Irgendwas gab's da. Neue Fahr Süd, genau. Der wurde verfilmt von Hermine Hundgeburt. Den haben auch einige Leute gesehen. Freddy Lau spielt die Hauptrolle.
Freddy Lau spielt hier die Hauptrolle.
Ja, und ich finde Freddy Lau als Frank Lehmann kann ich mir leider, ich mag Freddy Lau als wenn ich ihn sehe, aber als Frank Lehmann kann ich mir ihn einfach nicht vorstellen. Mhm. Alleine, weil der bringt nicht diese Attitüde mit, die jetzt hier in Christian Ulm hat, den kaufst du halt ab, dass er so ein Hängengebliebener ist, der abends in der Kneipe arbeitet und tagsüber sich so durch den Tag stolpert.
Ja, der ist perfekt.
Freddy Lau sieht irgendwie nicht so aus. Freddy Lau sieht so aus, als wenn er morgens einen Kater hat und dann Sport machen geht oder so, aber Frank Lehmann hat keinen Kater. Das passiert nicht.
Na gut, was das Rumhängen in Kneipen angeht, ist die Besetzung von Freddy Lau grundsätzlich nicht schlecht, aber
das stimmt. Man hört ja Dinge.
Man hört Dinge, ja. Na gut.
Ja, käme ich mal zu den Punkten.
Ja, dann drück ich doch den her. Come on, Dennis. Bring die Punkte.
Ja. IMDb ist bei einer charmanten 7,1. Metascore nicht vorhanden. Und Letterboxd eine 3,6.
Ich bin hier tatsächlich auch ein bisschen am Schwanken zwischen zwischen einem halben Punkt und entscheide mich für die positive Variante, auch wenn das für dich eine falsche Entscheidung war bei der letzten Punktevergabe. Und ich sage 8,5.
Es ist sogar eine 9.
Es ist sogar eine 9.
Ja. Gut.
Heute 0,5 Day offensichtlich. 9 Punkte für Herr Lehmann. Okay. Ich weiß ja, dass du ein bisschen zurückhaltend bist, was die Punktevergaben ist. Erst recht die euphorischen. Außer es ist ein Eierfilm. Eierfilm gibst du gerne mal volle 5 Sterne, weil du sagst, Alter, was für ein Partyfilm. Sehr geil.
Stimmt. Es gibt auch nicht so viele Leute, die dem viele Punkte geben. Mhm. Aber gut, Mr. Pink ist zumindest schon mal bei 4 Sternen. Nico ist auch bei 4 Sternen, also auch ein paar Leute aus eurer Umgebung, die da ganz, ganz gut dabei sind.
Hier ist
Erik,
tatsächlich
Erik 3,5, also das geht.
Das habe ich ja neulich festgestellt, das finde ich ja super interessant, dass wenn du, dass du eine durchschnittliche Bewertung nur deiner Freunde irgendwie hier aufrufen kannst. Mhm. Und die ist,
ja, das ist voll geil.
Die ist normalerweise immer höher bei den letzten Filmen, wo wir geguckt haben. In dem Fall ist sie nur 3,5 statt 3,6.
Ja. Aber immerhin 3,5 ist doch gut.
Ist auch gut, ja.
Für einen deutschen Film, das muss man ja leider auch immer dazu sagen, da gehen ja viele nochmal ganz anders kritisch ran als bei einem amerikanischen.
Hier Nils, ist schon gut. Nils und Daniel ziehen ein bisschen den Durchschnitt runter. Okay. Coole Scheiße. Sehr cooler Pick. Dann mache ich mal weiter. Haben wir ja Halbzeit jetzt.
Haben wir Halbzeit.
Insofern kommt jetzt mein zweites Projekt und das ist ein Film, wo ich mich ehrlich gesagt wundere, dass du in dieses Franchise noch nicht reingeguckt hast, weil das ist nun mal so komplett deine Baustelle. Und war ein bisschen verwundert, dass da irgendwie nichts von dir gelockt worden ist, weil Dulle hat einmal ein Los in unseren Lostopf geschmissen. Ich hoffe, du hörst uns noch und bist uns immer noch treu, was das Hören der Episode angeht, Dulle, weil dich grüße ich an dieser Stelle. Und auf diesem Los stand der Film Haus Teil 2. Und beim Reinwerfen dieses Loses habe ich ihn überredet, doch bei Teil 1 einzufangen, weil ich ja hier die Viererbox zu Hause habe und gesagt habe, lass uns das chronologisch machen. Ich verspreche dir auch, dass ich den zweiten Teil dann nachreiche und sowieso rezensieren werde. Der erste Teil wurde von mir in Episode 210 rezensiert, also das ist ein Weilchen her. Manche Dinge dauern eben ein bisschen. Aber schönen Gruß an Dulle, jetzt kommt dein ursprüngliches Los, nämlich Haus 2, The Second Story. Und du hast weder den ersten noch den zweiten gesehen. Warum nicht?
Ja, der ist von Steve Miner, ne?
Der erste war von Steve Miner. Der zweite ist von Ethan Wiley, der Kinder des Zorns 5 gemacht hat.
Ja, Gott sei Dank. ich weiß auch nicht, warum ich da noch nicht reingeguckt habe. Hier diese Doku In Search of Darkness, da gibt es ja 3 Teile von. Mhm. Und da habe ich hier so einen Zettel liegen, da kannst du dir ausdrucken, welche Filme in den Folgen in den Dokus erwähnt wurden und dann abhaken. Das ist ja voll mein Ding.
Okay.
Und da stehen die auf jeden Fall drauf, deswegen kommt das so oder so noch, dass ich die mir anschauen werde.
Eine Horror-Comedy aus den 80s, so, da denkst du erstmal so, ja, Dennis, auf jeden Fall springt der da auf.
Ja, der werde ich auch, aber hat bisher noch nicht stattgefunden, weil die auch, also ich habe die Box halt nicht und irgendwie waren die nicht verfügbar, deswegen.
Ist noch nicht dazu gekommen. Okay, verstehe.
Kommt das noch?
Alright. Ja, da hast du schon wesentlich unbekanntere Filme gesehen, weil das ist ja schon, das Franchise ist ja schon ein Name.
Ja, und das Poster ist auch weltbekannt, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Zumindest das des ersten Teils, 100%.
Ja.
Mit der Knochenhand. So, das Drehbuch wurde geschrieben von Fred Decker. Der hat einen Credit bekommen und der hat Stories erdacht zu anderen großartigen Genrefilmen der 80er Jahre, nämlich Die Nacht der Creeps, durften einige Fans kennen. Monster Busters, da hat er das Drehbuch zugeschrieben, also einige Filme in dem Bereich. Und es geht wieder um das Horrorhaus, was im ersten Teil schon eine Rolle spielt. Allerdings diesmal in einer komplett anderen Szenerie, mit komplett anderen Bewohnern. Und insofern könnte man sich Haus 2 auch unabhängig davon angucken, ob man den ersten Teil jetzt kennt oder nicht. So viel erstmal dazu. Der neue Bewohner des Horrorhauses heißt nämlich Jesse. Und Jesse wird gespielt von Aye Gross. Großartiger Name. Are You Gross?
Are
yes,
you
gross? I am. Are You Gross kennen wir als Best Friend von unserem Soulman, C. Thomas Howell, Blackfacing at its best in den 80er Jahren. Das war sein Best Buddy. Aber hat auch schon Minority Report mitgespielt und kennen wir, ist immer noch präsent in irgendwelchen Serien, weil bei Better Call Saul hat er zum Beispiel eine Rolle gehabt. Und man sieht den nach wie vor, also ein Gesicht, was man definitiv das eine oder andere Mal gesehen hat. Und es gibt ja keinen 80er-Jahre-Film ohne irgendwie einen Best-Kumpel an seiner Seite. Und in dem Fall ist natürlich auch wieder, dass man einen Bestkumpel an seiner Seite hat. Nämlich, sein Best Buddy hat auch seine Freundin dabei, das ist nämlich eine Sängerin. Und Jesse selbst hat natürlich auch seine Braut dabei. Das heißt, die ziehen zu viert quasi in dieses Haus mit ein. Und Jesse kommt in dem Haus einem Geheimnis auf die Spur. Da geht es nämlich, das ist so ein bisschen der MacGuffin, da geht es um einen magischen Kristallschädel, der unsterblich macht.
Da kommen schlechte Erinnerungen hoch.
Ja, ja. Das Geheimnis des Kristallschädels. Ich wusste, dass ich die Assoziation weg habe, aber da muss ich jetzt durch. Und sie finden auch raus, dass dieser Kristallschädel irgendwo sein muss und graben dann auf dem Friedhof den Urgroßvater Jessys aus. Der heißt einfach nur schlicht und ergreifend Gramps. Und dieser Schädel liegt bei Gramps in seinem Sarg mit drin. Auf Deutsch gesagt, Gramps lebt natürlich durch diesen Schädel, weil es unsterblich ist, irgendwie 120 Jahre alt. Und dieses Ausgraben sorgt dafür, dass endlich dieser 120-jährige Cowboy aus diesem Grab praktisch befreit wird. Und hier übrigens natürlich stark auf Mumie, mumifiziert geschminkt, aber schon in Cowboy-Montur, Royal Dano, der eine sehr, sehr lange Filmhistorie hat, weil Royal Dano haben wir unter anderem bei Rope gesehen, bei Hitchcock, und der war auch bei Moby Dick zum Beispiel im Cast und so, also hat schon im Baujahr 1910 oder so und hat schon bei riesigen Filmklassikern vor der Kamera gestanden, und der spielt hier den Cowboy bei House 2 bei dem Sequel, schon witzig. Ja, und Grahams Erzfeind aus dem Wilden Westen, so ein finsterer Revolverheld in Dämonenform, taucht dann auch irgendwann auf und will natürlich den Kristallschädel haben. Und dann ist da ziemliches Chaos vorprogrammiert. Das ist erstmal die Story, weil man muss dazu sagen, dass sie sich, was das Budget angeht des Films oder überhaupt so die Ambitionen, die hier verfolgt haben, dass sie sich ganz schön übernehmen, was das Worldbuilding angeht. Weil die Zimmer des Hauses führen in so ein Paralleluniversum. Und dann landen die durch so ein... Gott. Ja, und dann öffnen die eine Tür und landen dann plötzlich im Inka-Reich von damals. Oder noch schlimmer, in der Steinzeit. Und das war halt 10 Jahre vor Jurassic Park und Spielberg. Und Spielberg hatte auch mehr Budget als 3 Millionen. Und insofern sieht der Brontosaurier hier jetzt so medium aus und eher nach Harryhausen in den 40er Jahren, als jetzt Jurassic Park 10 Jahre später. Also insofern, das sieht schon alles sehr ungelenk aus, was man hier so an Special Effects hat. Aber ich sag mal so, mit einem gehörigen 80er Gen, wie ich es habe, kommt man hier gut durch. Du hast natürlich wieder so eine wilde Party-Szene, weißt du, wo alle möglichen Leute einrocken und wo feuchtfröhlich hier zu lustiger 80er-Musik getanzt wird. Du hast so eine Hunderaupe, die dann irgendwie auch in einen von diesen Paralleluniversen mit in die Gegenwart genommen wird. Also praktisch so eine riesige Raupe, aber hat einen Hundekopf und benimmt sich auch wie ein Hund. Und gerade so die Szenerie zwischen dem Enkelsohn und dem Urgrandpa wird es halt emotional. Aber der Film ist weder richtig geil und so richtig gruselig, finden ihn wohl wahrscheinlich nur ZuschauerInnen, die beim Gemüsekaufen irgendwie bei einer Fruchtfliege zusammenzucken. Also das ist jetzt keiner von denen, wo du sagst, Alter, okay, krasser Horrorfilm so aus den 80s, sondern was man dem vielleicht sein lassen muss, also der ist, glaube ich, warte, ich habe mir das notiert, ja, der hat eine 12er-Freigabe. Also es ist vielleicht ein guter Einstieg ins Horrorgenre. Das heißt, wenn du jetzt hier so einen Sohn hast, weißt du, oder eine Tochter, die irgendwie, die bisher halt nicht so aus dem Horrorgenre gesehen hat, und du willst sie so ein bisschen ranfühlen, weißt du, als Genre-Fan oder als so Gorehound, so, dann kann man vielleicht so mit 10 Jahren, kann man sich so Haus angucken, weil der ist nicht gruselig, der ist lustig, der Grahams, weißt du, diese Cowboy, dieser Mumifizierte ist halt grundsätzlich, hat halt viel Herz und so, weißt du, und macht natürlich auch bei dieser Halloween-Party mit, weil da sind ja alle verkleidet, deswegen merkt man nicht, dass das ein 120 Jahre alter Zombie ist. Und also natürlich hat er diesen 80s-Touch, aber letztendlich so, um ins Horror-Genre einzusteigen, so mit seinen Kindern, ist der Film vielleicht ganz gut geeignet. In der Hinsicht würde ich den schon empfehlen. Ansonsten ist der jetzt natürlich auch nicht überkrass.
Ja.
Ja.
Das klingt, so einen hätte ich gerne früher gehabt.
Ja, denke auch. Also 2 Nebenrollen will ich noch erwähnen. Bill Maher spielt ja noch mit. Den kennt man natürlich primär aus Dokus, hat auch seine eigene Talkshow, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe. Und ist ja immer noch sehr präsent im amerikanischen Fernsehen. Und der zweite bekannte Name hier ist John Ratzenberger. Das ist Cliff aus Cheers. Was interessant ist, weil bei House 1 ja schon Marv aus Cheers mitgespielt hat. Und jetzt haben wir seinen besten Kumpel aus Cheers, der mit ihm an der Theke sitzt, haben wir im zweiten Teil hier am Start. Insofern weiß ich nicht, ob das Zufall ist, aber es ist schon eine witzige Parallele bei diesen beiden Teilen.
Wart mal, wer in Teil 3 kommt.
Echt? Auch ein aus Cheers?
Ted Danson. Weiß ich nicht, aber wäre witzig.
Ja, wäre schon lustig, wenn da Ted Danson oder Shelley Long oder so auftaucht. Hm. Ich weiß nicht, ich habe nicht weiter recherchiert, aber ich habe, wie gesagt, die Box, es sind insgesamt auch 4 Teile, die das Franchise hervorgebracht hat. Der hier hat aus den 3 Millionen 7,8 Millionen eingespielt, also moderater Erfolg. Hat jetzt nicht die riesen Margen in die Kinokassen gespielt, aber war sicher auf Video auch ein ziemlicher Erfolg, weil, ja, wie gesagt, wenn das Sequel von House dann plötzlich in den Videotheken steht, dann glaube ich, hat der eine oder andere das schon zugegriffen. Ist auch wieder so ein klassischer kleiner Genre-Film aus den 80s, geht nicht mal 90 Minuten. Und ja, nicht zu viel erwarten. Aber jetzt habe ich den mal abgehakt und habe jetzt hier auch in meiner Box Halbzeit und wäre durch jetzt mit meiner Rezension. Hm.
Ich glaube, so ganz hoch in die Gefilde kommt der irgendwie bei keinem gefühlt.
Ja, ja.
Also auch der erste nicht. Die sind alle schon so relativ im Mittelwert oder im guten Mittelmaß.
Ja. Und wenn du jetzt wirklich wenn du jetzt so Baujahr 98 bist und du siehst zum ersten Mal so die Hausreihe, das ist für dich kompletter Trash. Also ohne das 80er gehen oder ohne dass du ein bisschen Liebe hast für diese Genrefilme der damaligen Zeit, wirst du den abstrafen und sagen, was für ein Scheiß. Und hat die Kritik ja auch gemacht, werde ich ja gleich mal vorlesen. Also der kommt überall nicht besonders gut weg, hast du vollkommen recht.
Ja, das Gehen ist ja da, bei dir ja auch.
Ja.
Also da mache ich mir keine Sorgen. Ist er denn im Vergleich zum ersten irgendwie ein Abfall oder?
Ja, der ist ein bisschen schwächer.
Bisschen schwächer.
Weil der erste Teil hat natürlich diesen, also hier hast du so ein bisschen das Western-Szenario, hast ein paar Duelle und so, dann hast du auf einmal dieses Zeitreise-Ding durch die Türen, weißt du, dann ist er in der Steinzeit, dann hast du so ein bisschen so Harryhausen, Kampf der Titanen, bisschen mit drin. Und der erste, da ging es ja um diesen Vietnam-Veteran, der plötzlich in diesem Horrorhaus auftaucht und da so rumballert und so. Und insofern war der war schon allgemein ein bisschen unterhaltsam an dieser Vietnam-Veteran-Zombie, der dann Jagd auf die Protagonisten des ersten Teils macht und so. Also ich fand den Tick besser, aber ist jetzt auch nicht der Überfilm.
War der erste denn härter oder war das auch so ein 12er-Ding?
Der erste kam mir ein bisschen härter vor, aber jetzt auch nicht so eher von der Gewalt als jetzt von der Gruseligkeit. Also da hast du auch ein gewisses Monster gehabt, was da eine Rolle gespielt hat. Und hier im zweiten ist es schon mehr putzig als wirklich Horror. Aber natürlich alles wieder practical und so, was ich natürlich wiederum mag.
Ja.
Das gefällt mir dann.
Ja, da werde ich mal reinschauen.
Schau mal rein in die Reihe und dann kannst du ja da auch mal eine Priorität aufstellen, beziehungsweise eine Reihenfolge, welchen du am besten findest. Ich mochte den ersten einen Tick besser als den hier, aber die sind in einem ähnlichen Bereich. Insofern komme ich mal zu den Punkten. IMDb 5,4, der Metascore, der ist rot, der ist bei 31 und Letterboxd ist bei einer 2,8.
Okay. Ich schwanke wieder zwischen einem halben Punkt.
Du wirst doch eh wieder einen halben Punkt daneben liegen, ist doch die Serie heute.
Vermutlich ja. Ich sag mal 5,5.
Natürlich ist ein halber Punkt daneben. Eine 6 ist es noch geworden.
Ah, Scheiße. Eben war ich optimistisch, wäre ich es mal jetzt auch gewesen. Ja.
Ich glaube, der erste hat eine 6,5 von mir bekommen. Insofern passt das sogar zu der Aussage, die ich getätigt habe. Also der hier 6, der erste 6,5. In dem Rahmen bewegt sich das. Ja, schönen Gruß an Dulle. Jetzt hast du hier dein eigentliches Los auch nochmal bekommen. Und Gruß dahin. Gute.
So, und den Ball nehme ich direkt wieder auf.
Hast du wieder einen Übergang, Mensch?
Ich habe wieder einen Übergang, denn ich habe auch eine Horror-Comedy dabei.
Wie geil.
Ja.
Wie wollen Sie die Bälle zuspielen, ja?
Ich habe aber eine etwas speziellere genommen, aber das ist eher so frühes Referenz-Meta-Kino. Mhm. Und das kann man direkt schon am Filmtitel erahnen. Ich nenne mal aber erst, wie der Film eigentlich heißen sollte. Im Ursprung sollte der Film mal The Censor heißen. Und dann hat man sich überlegt, okay, das ist ein bisschen zu ernst, der Titel für das, was es ist. Dann wollten sie den Film Lost in Brainland nennen. Das passte aber leider überhaupt nicht zu dem Film. Deswegen heißt der Film jetzt am Ende Evil Ed.
Evil Ed hast du gesehen, okay.
Ja, und ich glaube, da muss man Horrorfans nicht viel sagen, an was das eine Referenz ist. Mhm. Natürlich Evil Dead von Sam Raimi. Und das ist ein schwedischer Film. Der ist 1995 erschienen.
Man muss nicht sagen, aber er hat es trotzdem gemacht.
Great work, everybody, really.
Except for you, Dennis.
Ey, man muss Leuten hier Hip-Hop-Begriffe erklären. Vielleicht muss man auch manchen, die Horrorfilme nicht gucken, Evil Dead erklären. Das mag ja sein.
Du hast den Leuten gerade erklärt, wovon Evil Dead abgeleitet ist. Evil Ed, Entschuldigung.
Ja, also, wer weiß.
Das muss schon, wenn, also.
Ja,
schreibt in die Kommentare, ob einer von euch wirklich das nicht gecheckt hat. Outet euch. Macht den Finger hoch.
Macht sowieso keiner. Naja, das ist auf jeden Fall ein schwedischer Film aus dem Jahr 1995. Mhm. Und der wurde auch 5 Jahre lang gedreht. Das sollte nämlich eigentlich ein Kurzfilm werden.
Der wurde 5 Jahre gedreht.
Ja, also die haben eigentlich, wollten die einen Kurzfilm machen und haben dann gemerkt, okay, da könnte man noch mehr draus generieren und haben sich dann nach und nach überlegt, einen Langfilm zu machen. Haben auch mit dem Equipment, das haben sie sich irgendwie bei der staatlichen Fernsehanstalt geliehen, besorgt und dann immer wieder hin und her. Ihnen ist auch irgendwann kurz vor Ende der Film ausgegangen, also die 16mm Filmrollen, auf denen sie noch gedreht haben. Dann haben sie verschiedene Hersteller von diesen 16mm Filmen angeschrieben und gefragt, ob sie so Sample-Rollen haben dürfen, um mal zu gucken, wie die Qualität der Rollen so ist. Mhm. Und haben dann darauf weitergedreht. Das heißt, die haben dann am Ende auch auf mehreren Marken weitergedreht, nur weil sie die Rollen gratis bekommen haben als Testmuster.
Oha.
Also die waren schon, haben schon relativ viel Kreativität eingesetzt, um diesen Film überhaupt zu schaffen. Mhm. Der hat auch nur ein geschätztes Budget, weil so ganz genau weiß man das nicht. Und auch das ist nicht in Dollar oder so angegeben. Das, also kann man nichts zu sagen, weil auch da viele Freunde untereinander was gemacht haben. Und wie gesagt, diese Testrollen, sich Equipment hier und da geliehen. Also so ein genaues Budget kann man da leider nicht ermitteln.
Okay.
Ja. Und das ist ein Horrorfilm im ersten Sinne, aber der bedient sich halt ganz vieler Referenzen aus bekannten anderen Filmen. Angefangen natürlich bei seinem Titel. Mhm. Haben auch versucht, viel zu erreichen dafür, dass sie so ein eigentlich kleines Kurzfilmprojekt hatten. Also hier sind auch einige handgemachte Effekte drin, die richtig cool sind.
Okay.
Die auch Spaß machen. Gerade so im Finale gibt es einen richtig geilen Kill, der sieht richtig schön aus. Macht Spaß. Und generell soll der Film einfach erstmal Spaß machen. Denn wir begleiten hier oder starten eigentlich direkt rein und sehen einen Cutter, der einen Horrorfilm schneiden soll. Es gibt hier nämlich eine relativ bekannte Horrorfilmreihe, die einen weiteren Teil erhält. Die Reihe heißt Loose Limbs. Mhm. Und dieser Cutter ist aber komplett am Amoklaufen. Der hat ganz viele Filmrollen um den Hals hängen. Und terrorisiert quasi da gerade den Schneideraum und besetzt den für sich. Und der Chef dieser Abteilung, also dieses Filmstudio, sind die European Distributors. Und davon, da gibt es eine Unterabteilung, die Splatter und Gore Division. So, und der Leiter dieser Abteilung heißt Sam Campbell.
Noch eine Anspielung.
Wer Evil Dead kennt und weiß, wer da mitspielt und Regie geführt hat, kann den Namen sich auch schon mal zusammensetzen.
Allerdings, ja.
Ja, der stürmt da diesen Raum und möchte halt von dem Cutter seinen Film nicht beschädigt wissen und wieder haben. Ja, und der Cutter steckt sich eine Granate in den Mund und sprengt sich in die Luft.
Oha.
Also der ist komplett amok gelaufen. So, aber der Film muss natürlich fertig werden. Und jetzt holt der Abteilungsleiter Sam Campbell einen Cutter aus einem anderen Department, der eigentlich nicht für Splatter zuständig ist, nämlich den Edward Svensson oder Edward Thor Svensson. Mhm. Der titelgebende Ed halt. Und der soll die Arbeit halt jetzt zu Ende bringen und das ganze Ding zu Ende schneiden. Dafür stellt ihm der Sam Campbell auch einen Schneideraum zur Verfügung in seinem Landsitz. Also auch da hast du dann wieder so die Hütte aus Evil Dead quasi, mhm, wo er dann schneidet. Und während er schneidet und diese ganzen grausamen Szenen aus dem Film sieht, wie Arme abgetrennt werden und sonstige Vergewaltigungen sind auch ein Thema, merkt er, dass das auch langsam einen Effekt auf ihn hat und der erste Cutter nicht einfach nur ein Wahnsinniger war, sondern vielleicht auch durch die Arbeit an diesem Film ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er bekommt dann auch Träume und Visionen von Dämonen, die zu ihm sprechen und ihm befehlen, halt Dinge zu tun. Er träumt dann auch von einer Irrenanstalt, wo ihm dann halt ein Patient sagt, dass er Leute töten soll, um die Welt besser zu machen. Also er verliert langsam, aber sicher den Verstand.
Okay.
Weil der Sam Campbell aber nicht als Chef nicht so vertrauensselig in Eddie ist wie in den Cutter davor, sucht er sich noch einen jungen Angestellten aus seiner Firma. Das ist so ein, ja, das erste Mal, als wir ihn sehen, hängt er in einem Firmenkino rum mit einem Kumpel und ein paar Ladies und die gucken sich irgendwelche Horrorfilme an und sind halt so die klassischen Teenie-Slacker da. Und der kriegt halt den Auftrag, sicherzustellen, dass sein neuer Cutter Eddie halt immer die passenden Filmrollen hat und diesen Film auch schnell zu Ende schneidet. Mhm. Und Nick ist so der zweite Hauptpart hier, zusammen mit seiner Freundin Mel. Und die, er versucht halt immer, Edward zu unterstützen. Und Edward, der auch eine Familie hat, der wird langsam aber sicher halt irre und wird auch gewalttätig. Auch gegenüber seiner Frau und seiner Tochter. Seine Frau heißt passenderweise Barbara. Du kannst dir ungefähr vorstellen, welches Zitat hier fällt.
Ich kann es mir vorstellen.
Genau. Und Edward generell spricht auch ziemlich, also wenn er spricht, sind es oftmals Anlehnungen an irgendwelche One-Liner aus anderen Horrorfilmen.
Offensichtlich haben wir es hier mit Fans zu tun.
Ja, also da kann man auf Entdeckungsreise gehen, was man da selber so erkennt. Mhm. Das kann man gut machen. Dafür ist es natürlich nicht unwichtig, dass man die anderen Filme im Original gesehen hat. Mhm. Ja, und dann brechen irgendwann in Edwards Haus halt zwei Leute ein, die er dann auch entsprechend tötet. Und er tötet auch fast seine Frau und seine Kinder. Aber seine Frau schafft es ihm noch in die Schulter zu schießen mit dem Revolver von einem Einbrecher. Und daraufhin wird Edward dann halt in eine Irrenanstalt eingeliefert. Mhm. Er hat aber vorher noch den Angestellten Nick etwas übel zugerichtet. Der wird dann auch in ein Krankenhaus eingeliefert, aber auch in dasselbige. Und in dem bricht dann so ein bisschen das Chaos aus, weil Edward halt immer weiter Amok läuft. Mhm. Ja, und das fügt sich dann dementsprechend irgendwann, fügen sich diese beiden Stränge wieder zusammen. Und dabei passieren allerlei kuriose Dinge. Kommt noch eine Spezialeinheit zum Einsatz. Hier ist auch ein kleines Highlight. Mhm. Zumindest der Anführer davon. Hier spielen ausnahmslos Leute mit, die man nicht kennen wird.
Jetzt wollte ich mal fragen, also jetzt meintest du zum Beispiel, es kann helfen, was die Zitate angeht, dass man die im Original gesehen hat. Aber der Film ist schon auf Schwedisch, oder wie? Oder hast du jetzt die Synchro gesehen?
Der hat ein englisches Dubbing gekriegt.
Ach, der hat ein englisches Dubbing bekommen, weil ich ging mal davon aus, dass sie jetzt die ganze Zeit Schwedisch reden und du den mit Untertiteln gesehen hast. Also.
Nee, das ist, der hat eine englische Tonspur. Die eine der Darstellerinnen hier, die Mel spielt, die Freundin von Nick, die hat selber Englisch gesprochen.
Okay.
Und alle anderen haben eine Dub-Spur gekriegt von irgendeiner Englischschule in Schweden.
Ah ja, aber es gibt auch eine schwedische Originalversion.
Bei Tubi gab es nur die eine Tonspur. Es wird eine Originalversion vermutlich geben.
Mhm. Okay.
Ja, aber bei Tubi gab es halt nur die gedubbte. Was funktioniert für mich auch ganz gut. Mhm. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn es keine Original geben würde, weil da funktionieren diese One-Liner halt, glaube ich, nicht.
Ja, stimmt.
Weiß nicht.
Naja, gut, aber es wird definitiv, also für den deutschen Markt oder für die Videotheken damals, wird es wahrscheinlich eine deutsche Synchro geben. Und
ja,
da ist auch die Frage, wie sie es übersetzt haben, ob sie die Originalzitate genommen haben oder einfach nur, damit es passt.
Ja, also Deutsch, passt. In der deutschen Synchro könnt ihr den bei YouTube gucken, in der englischen übrigens auch.
Ah ja.
Also der ist da einfach da. Qualität muss man dann halt selber gucken. Bei Tubi war natürlich in der guten Streaming-Qualität zu kriegen. Das konnte man gut machen. Ja, und wie gesagt, hier, das ist ein Ding, der Regisseur Anders Jakobsson, der hat einen anderen Film noch gedreht, 2010, Insane, den kennt auch kein Mensch. Das Cover sieht auch so aus, als müsste man den nicht kennen. Der hat den auch geschrieben mit zwei anderen. Die beiden anderen haben nur das hier gemacht, also auch gar nichts anderes. Mhm. Den Eddie spielt, das ist John Rudebeck, der hat 6 Credits, davon sind 3 Kurzfilme und einer ist Evil Ed, also nicht relevant. Die meisten von denen hier haben nicht mal ein Foto bei IMDb und wenn sie eins haben, ist es aus Evil Ed. Mhm. So, aber es gibt hier noch ein kleines Highlight. Hier spielt nämlich jemand mit, der ist nur als Voice Actor da, der spricht den Killer in dieser Loose Limbs Reihe, die man ab und zu mal beim Cutten sieht. Mhm. Und das ist ein sehr bekannter Herr aus dem Horrorgenre, der heißt nämlich Bill Moseley.
Ach.
Und den kennt man ja zum Beispiel aus Army of Darkness oder als Otis aus der Firefly-Trilogie. Mhm. Oder als Chop Top von mir aus auch noch. Also der hat ja schon viele geile Charaktere im Horrorgenre verkörpert.
Das ist schon eine Ikone, ja.
Ja, definitiv. Aber die Stimme muss man halt erstmal erkennen. Mhm. So. Das ist auch nicht ganz einfach. Ich habe sie nicht erkannt.
Ja, hätte ich auch nicht erkannt.
Nee, definitiv nicht. Ja, geplant war der Film hier so ein bisschen als Protestaktion, weil es gab eine relativ strenge, und deswegen sollte der auch The Censor heißen, es gab eine relativ strenge Zensur in Schweden bis 1996. Da wurde das ein bisschen aufgeweicht. Vor allen Dingen, was Sex und Gewalt anging, das wurde rigoros rausgeschnitten.
Okay.
Dementsprechend ist das hier so ein kleine gehobene Faust gegen das Establishment. Und ein Jahr später ist das dann auch deutlich aufgeweicht worden. War ja in Deutschland ähnlich, bei uns hat es nur noch länger gedauert. Mhm. Ja.
Wohl wahr.
Das ist Evil Ed so in der Theorie, in der Praxis, wenn ich jetzt mal so von meiner Wahrnehmung, ist das alles schon so grundsolide und ganz cool. Das macht schon irgendwie Spaß. Es ist für mich, war es ein bisschen lang, auch wenn der Film auch nur 93 Minuten geht, wie deiner eben. Mhm. Aber den hätte man auch gut und gerne auf 80 bringen können.
Immer noch zu lang.
Bock. Ja. Also der macht Bock, aber der hat zwischendurch schon so Sachen, wo man sich denkt, weiß nicht. Also entweder hätte man hier noch ein bisschen mehr Kohle gebraucht, um noch ein paar Effekte unterzubringen, oder man hätte einfach ein bisschen was rausnehmen müssen, weil es ist halt eine Horror-Comedy. Oder ja, eine Hommage-Spoof würde ich jetzt nicht sagen, aber so eine Hommage daran. Und da muss schon ein bisschen mehr passieren. Es gibt ja auch noch den anderen Film, The Censor, der ist aber halt ernst. Dementsprechend ist es da schöner, wenn der sich Zeit nimmt, um Stimmung aufzubauen. Hier bin ich aber direkt in dieser Evil Dead crazy Stimmung.
Mhm, klar.
Und dafür ist es zu wenig Mayhem, der hier passiert, was am Budget definitiv liegen wird. Mhm. Weil hier waren halt keine Kohle für mehr Effekte da. Es gab hier auch wenige Stunts, weil es auch nur selbsternannte Stuntmen gab. Einer ist bei den Dreharbeiten noch fast gestorben.
Boah.
Also der war auch kein Stuntman, sondern der hat einfach gesagt, er ist Stuntman. Aber naja, es ist halt
dann ist ein bisschen selber schuld, ja.
Fast übel ausgegangen. Mhm. Und ja, das merkt man schon. Also gerade so im Effektebereich, da hätte ein bisschen mehr Geld definitiv gut getan. Das, was hier drin ist, sieht gut aus, aber davon hätte ich gerne mehr gehabt. Mhm. Das wäre schön gewesen. Dann wäre die Laufzeit auch ein bisschen leichter zu überbrücken gewesen. Viele, die so gerade im Horrorbereich tiefer drin sind, mögen den Film wohl. So zum Beispiel Manu, 4 Sterne. Der mag den. Ich glaube, hier die Movielusion Guys, die würden den, glaube ich, auch ganz positiv aufnehmen. Ich glaube, gerade so ein Mike, dem könnte... Ach nee, Mike hat keinen Humor, habe ich vergessen.
Bist du mit denen etwa nicht connected bei Letterboxd? Also die haben wir nicht gesehen, oder was?
Die haben den nicht gesehen,
ne. Okay.
Den haben generell relativ wenig gesehen. Sarah hat den noch gesehen, die hat ihm 2,5 gegeben.
Ist schon fast... Kommt für ihre Sterne nahe, auf jeden Fall. Ja,
brillant. Bei
einer Person. Also 2,5 ist schon brillant, ja.
Ja, das ist schon ziemlich gut. Ansonsten kommt der relativ mittelmäßig durch. Bei den meisten ist der so im 2,5 bis 3,5 Bereich. Also Manu ist da schon oben dabei.
Ja, Manu lässt auch öfter mal ein bisschen mehr Liebe da. Für Genrefilme. Ja,
Liebe ist in diesem Film auf jeden Fall vorhanden. Also das ist wirklich ein Herzensding. Das merkt man auch. Dem kann man auch nicht böse sein, aber also vielleicht hätte ich den gucken müssen mit ein paar Leuten oder so. So alleine auf dem Samstagabend war der jetzt nicht die große Erleuchtung, aber auch nicht problematisch irgendwie, dass der jetzt irgendwie mich geärgert oder gestört hätte. Kann man gut machen.
Verstehe.
Wenn man ein bisschen Unterhaltung zwischendurch sucht und ein paar Zitate will oder ein bisschen Easter Egg suchen, dann kann man hier mal reinschauen. Mhm. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich nicht in Manus Sphären wäre, wenn ich mit Manu, Peter und noch zwei anderen mit Bier auf der Couch gesessen hätte. Also das will ich auf gar keinen Fall ausschließen. Mhm. Der hat das Potenzial dafür, hat er auf jeden Fall.
Okay.
Ja, die Punkte. IMDb 5,5. Wirklich nicht stark. Kein Metascore. Film war auch, hatte keinen großen Kinorelease, in Schweden 6 Kinos nur. Also dezent. Und bei Letterboxd eine 2,9.
Ich tippe auf eine 6,5.
Eine 6 ist es geworden.
Ach, das gibt's da gar nicht. Ey.
Konsequent.
So kann man es bezeichnen, ja.
Ja. Konsequent einen halben daneben.
Ja, gut. Schauen wir mal, wie es mit dem letzten ausgeht. Jetzt haben wir zum ersten Mal keinen smoothen Übergang, weil das ist tatsächlich was ganz anderes. Aber auch ein Film, den du nicht gesehen hast. Und diesmal mal was Größeres, weil der Film ist auf der Schneiderliste. Es kam schon die Frage rein, tatsächlich, was denn die Schneiderliste ist, die ich hier öfter mal erwähne. Deswegen sage ich jetzt mal, 1001 Movies You Need to See Before You Die heißt die Liste. Die gibt es in Buchform. Die gibt es im Internet als Listenform, die auch mal geupdatet wird jedes Jahr. Und das ist identisch mit dieser besagten Schneiderliste, die ich hier ab und zu erwähne. Da ist dieser Film drauf. Der ist auf der Top 250 Narrative bei Letterboxd. Und auch Roger Ebert hat diesen Film in seiner Greatest Movie Liste aufgeführt. Und deswegen rede ich jetzt über den Film Pichot aus dem Jahr 1980, Asphalthaie auf Deutsch, den ich jetzt zum ersten Mal gesichtet habe. Und kannst du den zuordnen?
Ja, kann ich. Der ist nämlich auf meiner Auftragsfilmliste, Ideenliste für euch gewesen.
Der ist auf deiner Auftragsfilm-Ideenliste. Von den Filmen, die du ab und zu mal reingeschmissen hast, die du noch nicht vorher gesehen hast. Also waren ja auch genau. Ein paar unterwegs.
Ja, also der war noch, ist noch bis jetzt gerade auf der Ideenliste gewesen für einen zukünftigen Auftragsfilm.
Ja, siehst du, dann musst du einen anderen Film dann nachrücken lassen, weil den bringe ich jetzt und rezensieren und habe ihn jetzt gesehen. Und ist interessant, weil das ist der erste brasilianische Film, der eine Golden Globe-Nominierung gekriegt hat. Das hat man im Jahr 1980 tatsächlich noch nicht gehabt. Und weißt du ungefähr, worum es geht oder hast du da...
Nee, ich habe den nur, glaube ich, im Rahmen meiner Recherche zu Bacurau und brasilianischem Film ist der mir über den Wickel gelaufen, habe dann aber nicht weitergeguckt.
Da wird der zwangsläufig auf jeden Fall eine Erwähnung finden, weil das war damals ein sehr erfolgreicher Film in Brasilien und also alle kannten Pichot und sind ins Kino gerannt und haben den gesehen, weil das in der brasilianischen Filmindustrie relativ neu war, dass die halt dieses Thema aufgreifen und wie die es dann inszeniert haben und das von ziemlicher Hit auf jeden Fall an. In Brasil. Und er fängt auch super interessant an, weil so habe ich das damals auch noch nicht gesehen, weil bevor der Vorspann eingeblendet wird und bevor der Titel des Films eingeblendet wird, sehen wir so ein, was aussieht wie so eine Nachrichtenreportage, sehen wir nämlich einen Journalisten, der irgendwie da in Sao Paulo in den Slums steht. Außenrum siehst du so lauter Familien und irgendwelche Mütter mit ihren 12 Kindern irgendwie vor dieser Art Favelas irgendwie stehen. Und er erzählt hat, worum es letztendlich in dem Film geht. Und wie das Gesetz in Brasilien nämlich funktioniert, nämlich dass Kinder, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, dass die nicht belangt werden für irgendwelche Straftaten. Das heißt, die können theoretisch Amok laufen, die können machen, was sie wollen. Die kommen nicht in den Knast. Maximal, was passieren kann, ist, dass die in irgendein Heim eingeliefert werden. Und da die Heime auch so überfüllt sind, sind das meistens so Geschichten, wo die nach 2-3 Wochen wieder entlassen werden. Und das sorgt dafür, dass diese Gesetzeslücke natürlich von Erwachsenen ausgenutzt wird, indem die Kinder dann einspannen, um irgendwelche illegalen Machenschaften zu machen und dann aber selber nicht belangt zu werden. Weißt du, weil die Kinder, passiert ja nichts. Also die können nicht in den Knast und gar nichts und so. Das fand ich schon auf jeden Fall eine harte Rechtslage und das sorgt dafür, dass du auf den Straßen Sao Paulos und Rios und allgemein in den brasilianischen Metropolen damals, heute ist es ja auch nicht viel besser, dass die Kriminalitätsrate da sehr, sehr hoch war. Aber das Gesetz, was ich nicht kannte, hat natürlich nicht geholfen, um das in den Griff zu kriegen. Und dann sagt der Journalist oder der Moderator in dem Fall, also der direkt in die Kamera spricht, sagt dann zum Beispiel, und einer dieser Personen ist der kleine Pichot. Und zeigt dann so unten auf so ein Haus und da steht Pichot, unser Hauptcharakter, steht halt vor diesem Haus mit seinen Brüdern und Schwestern und seinen Eltern und so, vor dieser Hütte, in diesem Armenviertel. Und dann kommt der Vorspann des Films, dann kommt die Titelsequenz und dann steigen wir praktisch ein und sehen diesen Pichot als unseren Hauptcharakter, wie er uns durch diesen Film führt, als ganz normalen fiktiven Film. Das heißt dann, du hast am Anfang nur diese Art, ja, diese Art realistische Einführung von, damit er uns sagen kann, wie das überhaupt aussieht und wie die Gesetzeslage ist und so. Und dann wird der Film dann in dieses fiktive Szenario geworfen. Ganz interessant.
Mhm.
Ja.
Klingt erstmal spannend.
Finde ich auch. Und dann geht's halt um, wie der Film schon eingeleitet hat, um die Situation brasilianischer Straßenkinder primär. In der ersten Hälfte des Films sind wir in so einem besagten Heim, wo die Straßenkinder dann hinkommen und dann auch eine Menge Scheiße bauen, aber auch der Direktor des Heims halt auch komplett Scheiße baut und mit denen richtig beschissen umgeht, die halt schlägt die Kinder und da kommen auch welche tatsächlich zu Tode, weil es gibt eine Szene, wo halt tatsächlich Polizisten so 6, 7 von den Kindern einfach mitnehmen. Und der Direktor händigt die halt aus und sagt so, ja, nimm mal die 5, 6 mit. Und dann werden die in den Kofferraum gesperrt, werden irgendwo hingeschleppt, werden halt irgendwie misshandelt. 2 von denen werden aus Jux erschossen so. Die anderen bekommen halt mit durch den Kofferraum, wie die anderen beiden dann irgendwie rausgetrieben werden und dann auf die losgeballert wird. Und das wird natürlich anderen Straßenkindern dann in die Schuhe geschoben und von wegen so, ja, so Gangkriege. Also die Bullen lassen sich da an denen aus, wie sie gerade Bock haben. Und in dem Heim selbst geht's halt auch ziemlich krass zur Sache. Also, weil das ist schon interessant, wie dieser Film gedreht worden ist, weil er mutet halt einerseits, hat er so den Feel von diesen Filmen, die du in der Schule gesehen hast damals, so Hitler, Junge, Salomon und so, weißt du, wo du natürlich ein schreckliches, dramatisches Szenario hast, aber du hast irgendwie diese, trotzdem wirkt das wie so ein Film, den man sich als Jugendlicher oder als Schüler angucken kann. Der hier ist, fühlt sich zwar auch manchmal so an, so weißt du, durch die Musik und durch diesen jungen Pichotte, der übrigens 11 Jahre ist während des Drehs, nur damit wir jetzt einordnen können und so weiter, wie alt er ist. Der ist noch weit entfernt vom Teenageralter, ist wirklich ein kleiner Bursche. Und ist aber viel zu hart, um jetzt, weißt du, um ihn jetzt mit diesen anderen Filmen zu vergleichen, weil wir sehen schon relativ früh in diesem riesen Schlafsaal, wo die dann alle untergebracht sind, auch mit diesen Etagenbetten, so wie so im Knast, wird doch mal so ein Junge vergewaltigt, wo dann irgendwie 4 so eine Jugendlichen, die halt ein bisschen älter sind, so einen kleinen Jungen da kurz mal besuchen an seinem Bett, ihm die Hose runterziehen und den dann von hinten einfach mal so durchnehmen, so, weißt du, also das wird dann auch mal gezeigt in den Filmen und das sind so die hässlichen Seiten, wo du siehst, okay, hier geht's nicht gerade zimperlich zur Sache. Und die erste Hälfte befindet sich halt in diesem Heim, in diesem harten Leben, weißt du, wo halt auch nicht alle überleben und wo halt die Polizei, wo der Polizei nicht zu trauen ist, weil die halt auch sich auch in den Kindern vergehen. Der Direktor ist ein Arschloch. Und es ist praktisch wie ein Gefängnis, obwohl die theoretisch da rein und rausgehen können, wie sie Bock haben. Das ist die erste Hälfte. Und irgendwann haben die dann die Schnauze voll von dem, was passiert, weil geht's dir gut? Oder muss ich jetzt hier muss stabile Seitenlage machen über Ferndiagnose?
Oh, kratz gerade.
Okay.
Übel.
Ja. So ist das, wenn man mit einem schweren Alkoholiker aufnimmt, ja.
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 You can handle that, Dennis?
Alles okay?
Nee. Alter.
Umso besser vielleicht für das Punkteraten, dass du mir nicht so richtig folgen kannst, weil du gerade hier am krepieren bist.
Doch, kann ich.
Kannst du noch, okay.
Einen halben Punkt bin ich ja eh daneben, deswegen.
Ja, das ist vorprogrammiert. Ich hoffe, es wird ein bisschen mehr sein, weil ansonsten wäre es ein Unentschieden. Ich will einen Sieg. Das ist die erste Hälfte. Und dann flüchten halt einige von den Bewohnern dieses Heims und sagen, wir ziehen jetzt los, wir haben keinen Bock mehr. Und steigen dann aus dem Fenster und hauen ab. Und dann sehen wir, wie die Sao Paulo erstmal eine Menge Scheiße bauen, um Geld zusammenzukratzen. Nämlich Handtaschen klauen, irgendwelchen Geschäftsleuten da den Aktenkoffer wegnehmen, indem sie den irgendwie umreißen oder von hinten irgendwie attackieren und was auch immer. Und wir sehen erstmal, wie die dann irgendwie Kohle zusammenkratzen, weil die wollen natürlich ins strahlend bunte Party, in die Partymetropole Rio de Janeiro. Da wollen sie hin. Und da brauchen sie natürlich ein bisschen Budget und landen dann irgendwann in Rio. Und dann geraten die auch so in den Drogenhandel, wo die anfangen so Drogen zu verticken mit irgendwelchen Leuten, die denen dann nicht das Geld geben und so. Und kommen dann in Kreise, die halt vorher noch nicht gekannt haben, aber die müssen sich halt so durch die Gegend hasseln. Und landen dann irgendwann bei so einer ehemaligen Tänzerin, auf die sie halt aufpassen sollen. Und diese Tänzerin ist halt auch komplett abgefuckt und die verkauft ihren Körper für Geld und dann machen die da so ein gemeinsames Ding draus, dass sie praktisch irgendwelche Freier zu sich nach Hause einlädt und unsere Jungs, die mittlerweile auch bewaffnet sind, räumen die dann aus. Und sind auch teilweise amerikanische Touristen dabei und so und schicken die dann weg und so. Und dann geht's auch so ein bisschen um das Schicksal von ihr. Und mittendrin ist die ganze Zeit unser kleiner 11-jähriger Pichot. Weil der wird da mitgezogen und er will natürlich dazugehören und er versucht natürlich auch das Beste aus seinem Leben zu machen, aber er kommt nicht raus aus diesem Hamsterrad und muss halt immer Scheiße bauen, um irgendwie zu überleben. Und das Interessante in dem Film ist, es ist ein brasilianischer Film und er foreshadowt natürlich einen großen anderen brasilianischen Film, der später gekommen ist, nämlich City of God. Ohne jetzt natürlich direkt diese Gangs und Favelas zu behandeln, sondern hier geht es wirklich um Einzelschicksale dieser Jungs. Und es geht nicht um irgendwelche großen Gangs, sondern es geht halt wirklich um das Hustlen dieser einzelnen Boys halt in diesem Milieu und wie die versuchen, sich da über Wasser zu halten. Und das ist teilweise auch wirklich hart anzusehen und nicht ohne. Also der Film ist nicht zimperlich, habe ich ja schon erwähnt. Und Pichot selbst, das ist schon krass, weil er wird gespielt von Fernando Ramos da Silva. Und als dieser Film rausgekommen ist, war der halt über Nacht das bekannteste Gesicht in Brasiliens. Also konnte er nicht auf die Straße gehen, die Leute wussten, okay, krass, du bist der kleine Pichot und so, weißt du. Und der hat dann nach dem Film eine Rolle gekriegt in so einer Seifenoper in Brasilien, konnte sich aber da die Drehbuchlines nicht merken, weil das war dann eben nicht dieses Authentische, was er schon kannte aus seinem eigenen Leben, sondern da musste er halt so Drehbuchtexte auswendig lernen. Da ist auch nichts draus geworden, weil er das nicht konnte. Und dann hat man sich da von ihm verabschiedet. Jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Er ist wieder auf der Straße gelandet im wahren Leben und ist mit 18 dann von der Polizei erschossen worden in seinem Haus. Also ganze 7 Jahre nach dem Film ist der bei einer Schießerei in seinem Haus umgekommen. Auch ein bisschen unter dubiosen Umständen, weil man hat danach obduziert und rausgefunden, dass er auf jeden Fall auf dem Boden lag. Nachbarn haben bestätigt, dass er nicht bewaffnet war, als er erschossen worden ist von der Polizei. Aber es ist eigentlich die gleiche Scheiße, wie der Film letztendlich behandelt. Weißt du, so dieses Polizei gegen das kleine Volk. Und man versucht dort irgendwie zu überleben und sich kriminellen Machenschaften oder Gangs anzuschließen und landet dann letztendlich auf dem Friedhof. Das ist schon krass. Also der Typ ist 18 geworden, der Hauptdarsteller aus diesem Film.
Ja. Das ist krass.
Und das ist Asphalthaie. Ich will gar nicht viel mehr verraten. Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein City of God-Szenario, aber natürlich viel rougher. Ja, wir sind 1980, das ist jetzt nicht die mega HD-Technik, die auf dem neuesten Stand ist, irgendwie, mit der dieser Film gearbeitet hat. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen so ein roughes, körniges Bild. Das Schauspiel wirkt schon, aber es war bei City of God auch so, dass sie sich ja da nicht nur krasse Schauspieler geholt haben, sondern das ist ja Leinwand, teilweise von der Straße. Deswegen hat das einen sehr realen Anstrich und das sorgt natürlich auch für einen ziemlichen Realismus bei dem Film. Was noch richtig krass ist, es gibt am Ende eine Szene, die überhaupt nicht so im Drehbuch stand. Wo halt eine Dynamik zwischen zwei Figuren halt irgendwie entwickelt worden ist in dieser Szene, wo ich dachte, ach du Scheiße, wie abgefuckt ist das jetzt gerade? Und dann habe ich in der Nachrecherche mitbekommen, dass der Regisseur komplett vom Stuhl gefallen ist, als er das gesehen hat, aber sich letztendlich dafür entschieden hat, diese Szene im Film zu behalten. Weil alle Personen, die sich in dieser Szene so verhalten, wie sie sich verhalten, verhalten sich halt aufgrund der Entwicklung dieser Improvisation so. Und das ist etwas, was nicht geplant war und was nicht so im Drehbuch stand. Und das ist mal ein Schlussmoment, wo du denkst, so, Alter, okay, das ist unangenehm. Aber tatsächlich nicht geplant und passt super zur Tonalität zu dem Film, muss man ihm lassen. Der hört immer noch nicht auf, Alter.
Nee, ich kann auch nicht. Es wird auch gleich noch schlimmer, glaube ich.
Es wird noch schlimmer. Du wärst der erste Podcaster, der abkratzt auf jeden Fall hier vom Mikrofon. Das hatten wir noch nicht.
Das wäre doch mal was, oder?
Ja, das würde die Quote ein bisschen steigern. Das habe ich nichts dagegen.
Feel a fucking feeling, Dennis! Think a thought!
Think a thought!
Ja, solange ich nicht von der Polizei erschossen werde, ist alles okay.
Naja, ich weiß nicht, ob man Osnabrück mit Sao Paulo gleichstellen kann. Ist Osnabrück das Sao Paulo Deutschlands?
Ja, unbedingt.
Ist es, ja, okay. Das Image wird sie jetzt, verkaufen.
No.
Ja, und das ist Pichot. Und der ist, wenn du mich fragst, zu Recht auf dieser Schneiderliste. Und ist schon ein Film, den man gesehen haben kann. Also gerade wenn man sieht, dass das ein früher Vertreter dieser späteren Filme war. Also auch gerade in Südamerika sind ja viele dieser, wie hieß der denn, Sinombrich ist der, glaube ich, der auch so ein bisschen die Kriminalität in Südamerika behandelt. Und da gab es ja einige, die so in dem Fahrwasser gefahren sind. Und hier haben wir einen ganz frühen. Und zu Recht ein Hit gewesen damals und eine interessante Entstehungsgeschichte. Also es gibt eine Doku über den Film von 2005, die so ein bisschen an die Schauplätze zurückkehrt und die das Ganze nochmal aufdröseln und sicher auch den Tod von Fernando Ramos da Silva nochmal beleuchten wird. Also die ist mit auf der Liste drauf, die werde ich mir noch angucken. Das habe ich noch nicht gesehen, sondern erstmal nur den Film dazu, aber der alleine ist schon sehr interessant. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch, 128 Minuten geht er. Und ja, und ist, wie gesagt, ist von 1980, hat natürlich nicht die Dynamik von City of God, der jetzt in den 2000er Jahren erschienen ist. Das ist natürlich ein ganz anderer Dreh, eine ganz andere Technik und da ist schon ein bisschen mehr Schwung drin. Aber nichtsdestotrotz ist der krass.
Klingt gut.
Ja,
das habe ich nicht ohne Grund also ausgewählt.
Nee, das wäre tatsächlich, der würde deinen Durchschnitt ein bisschen höher heben als The Fantastic Four auf YouTube.
Ja, das ist auch nicht schwer.
Das ist nicht schwer, nee. Asphalthai, 1980. Ich bin fertig soweit. Hast du noch Fragen?
Nö, hast du gut rübergebracht.
Habe ich gut rübergebracht, okay. Dann bin ich mal gespannt, wenn du den sichtest, wie du den denn findest. IMDb ist bei einer 7,9. Es gibt keinen Metascore zu dem Film tatsächlich, aber dafür eine sehr euphorische 4,2 bei Letterboxd.
Ja, die feinen Schnösel sind wieder euphorisch.
Ja, bei dem Film natürlich.
Das ist die Frage, wie euphorisch du bist.
Wie euphorisch klang ich denn?
Ja, ist eine gute Frage. Geht so. Aber ich schwanke schon wieder.
Geht so. Er macht den Lied.
Ich sag nochmal 8,5.
Wir haben einen Unentschieden, Ladies and Gentlemen. Die 8.
Ja, die wollte ich erst sagen, aber ich wollte eben, beim ersten Mal war ich euphorisch, da war es falsch, beim zweiten Mal war ich pessimistisch, da war es falsch, jetzt wieder euphorisch, auch wieder falsch.
Wie man es macht, macht man es falsch, ja. Kennen wir doch.
Ja, schön konsequent einen halben daneben, das ist doch schön.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal so hatten, also überhaupt in der bewegten Episode, dass wir 6 Rezensionen haben und 6 mal 0,5 daneben, also eigentlich gut erklärt. Der Tipp war immer nah dran gewesen von dem anderen. Aber halt, keiner hat getroffen und immer einen halben Punkt daneben. Das ist schon ein bisschen witzig.
Ja, das ist schon eine Leistung. Also, das könnte ich mich auch nicht dran erinnern, dass das mal so passiert ist.
Ja, wüsste ich jetzt nicht. Ich würde jetzt, wenn ich dich jetzt nicht am Mikrofon hätte, würde ich dich aufrufen, dass du das mal recherchierst, in welcher Episode das vielleicht schon mal vorgekommen ist. Aber ja. Jetzt kann ich es direkt machen.
Ja, das dürfte schwer rauszufinden sein.
Hör rein in die Fazite, in die Ergebnisse der einzelnen Episoden. Das,
unbedingt.
Ist nicht allzu schwer.
Nee, ist gar nicht so schwer bei 390 Folgen oder so.
Du hast auch mehr Zeit, habe ich gehört jetzt.
Ja, total.
Siehst du? 1,5 zu 1,5 ist das Endergebnis. Also wer hier unentschieden getippt hat, der ist auf der sicheren Seite. Und wir tippen ja auch wieder die Laufzeit der Episoden. Das, was mich die letzten 3 Monate gar nicht interessiert hat. Darauf wird jetzt wieder ein Augenmerk gelegt und das wird jetzt von mir wieder notiert, wie lange die Episode geht. Und da wird wahrscheinlich ein über 2 Stunden stehen. Die 2,5 knacken heute, glaube ich, nicht, weil mit den Filmrezensionen sind wir soweit durch.
Ja, nee, 2,5 knacken wir heute, glaube ich, nicht.
Müssen wir ja nicht, auf Krampf.
Nee. Ja. Ist aber auch, wenn man keine gemeinsamen Filme hat, nicht üblich unbedingt.
Ja, das ist richtig. Die gemeinsamen Filme und der Austausch ist schon meistens ein bisschen zeitaufwendiger, was die Rezension angeht, als jetzt einzelne Filme, die man dann noch relativ schnell abhackt.
Ja, waren ja auch heute ein paar kleinere dabei.
Richtig.
Dementsprechend.
War eine interessante Mischung.
Auf jeden Fall.
Hat mir Spaß gemacht.
Ging schön hin und her.
Ja, ging schön hin und her. Und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß bei unserer Episode.
Auf jeden Fall. Und wir hatten ja auch Punkteraten, war auch selten so romantisch. Also
das, Harmonie.
Harmonie pur.
Harmoniewochen bei den Bewegtbild-Banausen.
Genau, so leitet man einen neuen Monat ein.
Ich weiß nicht, ob Lee dich anscheißen wird, dass du ihm nicht den Sieg gebracht hast, wie er normalerweise gebracht hätte, sondern nur für so ein mickriges Unentschieden gegen diese Pfeife hier. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unter den Erwartungen, aber muss er mitleben.
Muss er wieder rausholen, dann nützt ja nichts.
Muss er wieder rausholen, beide kriegen Punkt. Aber ansonsten hast du hier gut delivered und gut verkauft dein Zeug.
Jo, hat Spaß gemacht, war sehr... Sehr spannende Auswahl an Filmen. Gut, dass du 3 hattest, die ich nicht hatte. Mhm. Ja, ist ja was für die Watchlist dabei.
Ja, das stimmt, ja. Das heißt nicht, dass ich dieses Motto jetzt jedes Mal bediene, wenn wir beide in der Konstellation hier zusammen aufnehmen. Aber heute hatte ich mal Bock drauf. Also beim nächsten Mal kann sein, dass ich da komplett drauf scheiße, ob du die Filme schon kennst oder nicht und was anderes mache oder gar kein Motto oder was auch immer.
Ja, aber ich hatte ja auch 3, die du noch nicht kennst. Da passt ja gut irgendwie.
Stimmt. Hast du recht, ja. Das passt auf jeden Fall gut.
Unbewusst, aber passt.
Ja, und zudem auch noch gute Übergänge gemacht hier mit von wegen so, beide haben einen deutschen Film mitgebracht, beide haben irgendwie eine Horrorkomödie bei und so und
ja, passt doch heute gut zusammen, das Programm.
Sehr gut. Wollen wir mal gucken.
Ein paar witzige Poster dann.
Ja, Wir haben ja direkt hier im Anschluss, können wir, glaube ich, der transparente Podcast, können wir, glaube ich, verraten, nimmt Lee mit Dave auf. Ja, für einen anderen Freitag. Insofern gucken wir, wie die beiden sich schlagen, was die beiden mitbringen. Bin auch mal gespannt. Und wie da die Chemie läuft. Aber ich meine, wir kennen uns ja alle, insofern wird das ähnlich smooth funktionieren.
Das soll klappen.
Denke auch.
Bin mal gespannt, wie da das Punkteraten ausgeht.
Ja, bin mal gespannt, ob einer von den beiden krepiert vom Mikrofon halb.
Ja. Tja, immer diese Erkältung.
Mhm. Aber schön, dass du dich gefangen hast. Du scheinst dann doch den Nachspann zu überleben. Also wir werden dann doch zu viert hier die Freitage bedienen. Ich hatte schon Schiss, dass wir das zu dritt auch teilen müssen. Dann wäre es wieder mehr Arbeit gewesen für uns. Und das war nicht Sinn der Sache, warum wir das so aufgeteilt haben.
Jetzt geht's erstmal in Urlaub, aber dafür haben wir auch vorproduziert.
Dafür haben wir vorproduziert, fleißig wie wir sind. Und ihr wisst Bescheid, es gibt uns wieder dienstags, freitags und sonntags, freitags im Wechsel mit den Bewegtbild-Bastarden Dennis und Dave. Mit lustigen wechselnden Themen. Und jeden zweiten Freitag dann hier so eine Episode, wie wir hier gerade aufgenommen haben. Glaube ich, ähnlich spaßig.
Ja.
Gebt uns Feedback, wie ihr das findet, ob ihr das cool findet, ob wir freitags lieber gar nicht senden sollten, ob wir die Bastarde begraben und doch noch unsere Dienstagsepisoden machen. Schreibt es in die Kommentare.
Ja.
Nicht, dass es uns interessieren würde und dass wir uns danach richten, aber schreibt es trotzdem in die Kommentare.
Ja, wissen will man es ja trotzdem.
Ja, wissen will man es trotzdem. So, jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt hast du das Schlusswort.
Ja, dann bedanke ich mich. Geile Folge. Ich hoffe, die macht allen Hörenden genauso viel Spaß. Ja, würde ich sagen, bleibt den Banausen treu, macht ein Patreon-Abo oder ein Steady-Abo. Und dann sind wir raus.
Bewegt Bild Banausen.